Willkommen zurück bei Tomaten auf der Fantasie.
Wir, Carsten Otto
und Sophie von Stockhausen,
öffnen wieder unsere Kaffeeküche für den Behindertenblick auf die Arbeits- und Organisationswelt.
Heute haben wir Christian Bayer zu Besuch. Christian ist Senior Key Account Manager bei Softgarden. Wir sprechen mit ihm darüber, worauf es beim Recruiting heutzutage ankommt und warum es rechtlich und wirtschaftlich wichtig ist, barrierefrei nach neuem Personal zu suchen. Hallo Sophie.
Hallo Carsten.
Na?
Ich bin wieder da.
Back in Berlin.
Oh Berlin, du hast mal wieder.
Ja, und?
Super.
Was hast du vermisst und was vermisst du jetzt schon aus Portugal?
Also hier jammern ja alle übers Wetter, da kann ich jetzt gar nicht so, ich finde es jetzt nicht so dramatisch, muss ich sagen, aber klar, weiß ja nicht, wie es vorher war. Ich vermisse vielleicht das Essen, aber sonst habe ich mir die Woche gleich so vollgepackt mit Arbeit und Social Calendar Events, dass ich gar nichts vermisse gerade. Ich feiere es gerade sehr, schlafe gar nicht gefühlt und erlebe sehr viel in den 5 Tagen, die ich jetzt schon hier bin. Oder 4? 5.
Ja. Ja, spannend. Ja, du kann verstehen. Also so braune Brand, wie du gerade bist, dass du noch nichts
das
vermisst.
Aber ja?
Ja, das ist mir sofort beim Reinkommen aufgefallen. Oh. Aber sobald du wieder bläst, ja, erbläst sozusagen, dann wirst du die Sonne vermissen. Ich bin mir sicher. Aber gut. Ja, schön, dass du wieder hier bist.
Ja.
Und du hast ja auch gleich Besuch mitgebracht.
Ich habe Besuch mitgebracht. Den lieben Christian Bayer. Der tatsächlich auch ein Freund von mir ist und aber heute in seiner Funktion hier ist als Senior Key Account Manager bei Softgarden. Das ist ein E-Recruiting Software. Und was die genau machen und wie die Bewerbungsprozesse optimieren und worüber sie auch alles nachdenken in diesem Prozess, da wird Christian uns gleich mehr zu sagen. Ja, Christian und ich, wir sind tatsächlich zusammen zur Schule gegangen und ich glaube, wir haben einige Gemeinsamkeiten. Wir stehen sehr gerne beide auf einer Bühne und dabei ist es uns egal, ob wir Vorträge halten, singen oder Theater spielen. Ich glaube, als wir das letzte Mal eben letztes Jahr gemeinsam bei einer Panel-Diskussion zum Thema digitale Barrierefreiheit waren, sagte Christian den schönen Satz: Das letzte Mal, dass Sophie und ich auf einer Bühne gestanden haben, haben wir Shakespeare gespielt und es war viel Lärm um nichts. Christian, herzlich willkommen. So schön, dass du da bist.
Hallo Christian.
Hallo und vielen Dank für die Einladung.
Na, herzlich willkommen.
Dankeschön.
Ja, Bühne frei, wa? Um mal Sophies Einleitung gleich mal aufzugreifen. Wir starten ja immer mit einer Check-in-Frage. Die hat heute die liebe Sophie vorbereitet.
Ja, die Check-in-Frage. Genau, also was war eure skurrilste Bewerbungssituation? Also jetzt im Sinne von Setup oder ja einfach echt strange Begegnung oder Situation bei Bewerbung?
Selbst erlebt oder auch erfahren?
Kann auch erfahren sein, also oder erzählt sein.
Mhm. Okay, ich fange an.
Boah, wann nicht? Willst du anfangen?
Achso, für den Christian.
Stimmt. Willst du anfangen?
Dann, okay. Skurrilste Bewerbungssituation. Ich muss gerade überlegen, als ich damals nach dem Studium ausgewandert bin, ich habe 3 Jahre in Spanien gelebt, gearbeitet, da hatte ich dann mich gefragt, was kann ich denn hier eigentlich ganz gut? Warum bin ich überhaupt in Spanien? Und dann hat er gesagt, okay, ich habe ein MBA gemacht, ich spreche dann Deutsch, Englisch, naja, ein bisschen Spanisch und ein bisschen Französisch und dachte, vielleicht komme ich da irgendwie im Arbeitsmarkt unter. Hatte dann aber immer so nach Stichwörter, also so ein Job-Agent angeschmissen, Deutsch, Fremdsprachen und sowas. Und hatte mir gedacht, naja, vielleicht mache ich auch dann so einen Job-Agent, den ich einstelle, der MBA ist, ne, weil ich ja damals ein MBA geschrieben hatte. Dann habe ich tatsächlich eine Stellenanzeige gesehen, die hieß: Wir suchen MBA, der irgendwie das und das kann. Also irgendwie die Spezialisierung hat. Ich dachte mir, na gut. Also, wenn ihr ein MBA sucht, dann kann ich mich da auch bewerben. Und dann stand da wirklich fett unten: abstenerse, also bitte haltet davon Abstand, euch zu bewerben, wenn ihr diese Anforderung nicht hundertprozentig erfüllt.
So, oh,
das ist geil. Gut, dann bewerbe ich mich halt nicht. Also auch ein super Beispiel für Inklusion im Zusammenhang. Weil das fand ich frech. Also habe ich mich nicht beworben, aber bin dann woanders untergekommen. Das war dann aber auch besser so.
Ja.
Klingt danach.
Krass. Ja.
Ja.
Wahnsinn.
Spannend. Ja, bei mir.
Und eure?
Ja, klar.
Ja, ja, ich überlege gerade. Ich hatte mal, das ist ein bisschen vom Setting her ein bisschen anders. Ich hatte mal ein Bewerbungsgespräch in einem Bundesministerium. Und bei Bewerbungen bei der öffentlichen Hand sozusagen, also bei Behörden, Verwaltungen und so weiter, bekommt man immer den Rat, weil die halt sehr auf Quote achten, gib deine Behinderung schon in der Bewerbung mit an, was ich halt auch tat. Und dann fand ich mich irgendwann in einem riesen Besprechungsraum wieder, wirklich mit einem Tisch, also der war gefühlte 20 Meter lang und 5 Meter breit, also lass es 3x10 gewesen sein, aber das trifft es dann. Und ich saß alleine auf einer Längsseite und mir gegenüber saßen ungefähr 8 Leute auf der anderen Seite, aber 3 Meter entfernt. So muss man dazu sagen, das sehe ich natürlich nicht mehr. Und nun wusste ich gar nicht, wen ich angucken soll. Und hab dann immer wie so ein Leuchtturm immer von links nach rechts geguckt und konnte natürlich auch gar nicht, also klar, mittig saß wahrscheinlich dann die Verantwortliche, aber mir war überhaupt ja nicht klar, sitzt da jetzt ein Mann oder eine Frau oder wie auch immer, ja, also, und saß dann wirklich da und war so völlig, völlig entkoppelt von diesem Bewerbungsgespräch, ja. Und der Witz ist, irgendwann war ich dann fertig und dann hieß es so, ja, gehen Sie bitte hier vor die Tür in den Gang und Sie werden dann gleich abgeholt, weil man darf sich ja alleine in so einem Bundesministerium nicht bewegen. Ja, und dann stand ich dann da und war halt fertig und stand vor dieser Tür und stand und stand und stand. Es waren 5 Minuten, 10 Minuten, 15 Minuten, so nach 20 Minuten habe ich dann gesagt, ja, okay, dann versuche ich jetzt mal den Ausgang zu finden und bin halt losgetigert. Und habe mich dann irgendwann selber im Presseraum eingesperrt, weil die Tür nur in eine Richtung aufging. Und weil ich halt eine Toilette gesucht habe. Ihr wisst ja, wenn die Anspannung sinkt, dann steigt der Druck. Und stand dann halt auf einmal in diesem Pressekonferenzraum und kam nicht wieder raus. Und musste dann ganz hektisch die Telefonnummer von meiner Ansprechpartnerin suchen. Die war schon auf der Suche nach mir und befreite mich dann. Es war eine so peinliche Situation, aber...
Immerhin bist du in Erinnerung geblieben.
Ja, ich habe den Job aber auch nicht bekommen. Also von daher, mein guter Rat an alle, wenn euch jemand irgendwo eine Bewerbung hinstellt, bleibt da. Egal, wie dringend ihr auf Toilette müsst.
Oder macht noch besser den Leuchtturm. Das ist die nächste Aussage.
Den hat Obama ja auch immer gemacht, den Leuchtturm.
Ah ja. Aber nun zu dir, Sophie.
Ja, ich hatte einmal bei so einem Startup, die so damals so ein bisschen bessere Food Delivery machen wollten. Also das war jetzt eben nicht Volt oder Uber Eats. Und das war ein super sympathischer Typ, mit dem ich erstmal so telefoniert hatte. Und er meinte, ja, komm vorbei. Erstmal ging es schon los und meinte, da schwingst du dich auf so einen Roller und dann bist du schon bei uns. Und dachte ich, ja, ich schwing mich hier auf keinen Roller, wenn ich zu euch komme, aber egal. Und dann war ich da und die waren aber auch so total 18 und so, ja, wie machen wir das denn jetzt? Und dann mussten die erstmal den ganzen Weg da freiräumen, weil es war so typisch Startup, alles stand rum, so 50.000 Sachen im Gang und so. Und dann hatten die keinen Platz für dieses Bewerbungsgespräch. Und der entschuldigt immer, ja, wir ziehen gerade um und es ist gerade alles noch, du, wir gehen hier in diese Kammer. Und das war wirklich so eine Besenkammer, weißt du, es war so, also ich dachte echt so, okay. Und dann haben die noch so da versucht, so einen Tisch reinzubauen und ich hatte dann einen Stuhl, er nicht. Das heißt, er hockte dann vor mir in dieser Besenkammer. Und wir haben da so ein echt kurzes, aber auch wirklich, das war so unangenehm. Also ja, also es hat sowieso nicht gepasst, irgendwie auch aus anderen Gründen. Aber das
war jetzt zu nah, wa?
Nee, also es war auch überhaupt nicht übergriffig, gar nicht. Ne? Alles war top, also vom Gespräch her. Aber diese Besenkammer, das war irgendwie alles ein bisschen suboptimal.
Das mutet so ein bisschen nach so einer Boris Becker-Situation.
Das hast du jetzt gesagt, das kam aber auch im Sinn, Carsten. Okay, ja. Danke.
Ich darf es auch nicht weiter ausführen wollen.
Ja, das Wort
wollen,
Besenkammer aber. Ist da diesbezüglich natürlich.
Ja. Ach, spannend.
Ja gut, nun zum Ernst des Lebens. Softgarden. Also ich habe mal ein bisschen geguckt, ich habe mich ja vorbereitet. Ihr seid ja, glaube ich, in Berlin, oder ich weiß nicht, seid ihr deutschlandweit, Christian?
Wir sind ursprünglich mal in Saarbrücken und Berlin gegründet worden. Also eigentlich waren wir ein Startup in Saarbrücken. Und dann haben sich dann die Gründer gesagt, okay, Berlin ist aber hipper und die Entwickler sind in Saarbrücken geblieben. Sorry, aber das in Saarbrücken haben wir den zweitgrößten Standort. In Berlin sind wir irgendwie 100 plus Mitarbeiter.
Genau.
Homeoffice-mäßig haben wir natürlich noch ein paar, die in Deutschland verteilt sind. Und ja, das ist so die Geschichte. Wir sind jetzt ein bisschen größer geworden. Wir wurden von dem polnischen Stepstone übernommen vor 2 Jahren. Also das ist die Grupa Pracuj. Und ja, und da sind wir also dann sozusagen europaweit aufgestellt.
Aber das stimmt dann, also dass ihr noch so ungefähr so 180 Mitarbeitende seid, ne?
Genau.
Und, ich habe halt auch, ich fand die Zahl auch recht imposant, dass ihr eben ja so 2 Millionen Bewerbungen verarbeitet auf eurer Seite oder da beackert und
galoppiert jetzt gerade ein bisschen vor. Mich würde erstmal interessieren, Christian, was macht ihr denn eigentlich?
Also wir sorgen dafür, dass sich bei unseren Kunden die besten Talente schneller bewerben. Und das ist jetzt nicht, dass wir Headhunter sind oder Personaldienstleister sowas, sondern wir sind sozusagen ein Bewerbergewinnungssystem. Also wir haben damals mal für eine große Firma haben wir dann ein Bewerbermanagementsystem gemacht und das durften wir dann 2004 oder 2001, glaube ich, die Ecke, durften den Quellcode mitnehmen und weiter verarbeiten und haben daraus dann halt ein cloudbasiertes Bewerbermanagementsystem gemacht. Und dann kam 2014 die Fusion, der Zusammenschluss mit damals 1000jobbörsen.de. Also das heißt eine Agentur, die dann mit eingebunden wurde. Und der Hintergrund war ganz einfach, wenn die Firmen jetzt ein Bewerbermanagementsystem brauchen und das halt cloudbasiert ist, also zum Beispiel den berühmten Ingenieur suchen, dann müssen die ja zum einen intern den Prozess haben mit, wen brauche ich alles, um diesen Ingenieur zu suchen, also den Recruiter, den Fachbereich, Betriebsrat etc. pp. Und auf der anderen Seite müssen sie natürlich auch dafür sorgen, dass der Ingenieur sichtbar ist für die Zielgruppe. Also für die ganzen suchenden Ingenieure, die in Deutschland unterwegs sind. Und das geht natürlich in Form von Stellenanzeigen und dem sogenannten Multiposting. Das heißt, du schreibst als Recruiter dann die Stellenanzeige aus und drückst jetzt veröffentlichen und dann wird es natürlich auf der eigenen Karriereseite des Kunden veröffentlicht, aber dann halt auch auf ganz vielen anderen Jobbörsen, wie zum Beispiel Indeed, LinkedIn und so weiter, kostenlos, bei uns inklusive. Und wenn aber die Reichweite da nicht ausreichend ist und die Kunden dann sagen, ich hätte jetzt aber noch mehr gerne Bewerbung, dann muss halt Geld in die Hand genommen werden und dann wird halt auf den weiteren Jobbörsen wie StepstoneIngenieur.de, Jobvektor, wie sie nicht alle heißen, der Job gepostet. Und es gibt aber kein Land der Welt, das so viele Jobbörsen hat wie Deutschland. Die letzte Zahl, die ich mal gehört habe, war 1012 Jobbörsen. Ja. Jedes andere vernünftige Land hat so 30 bis 50 relevante Jobbörsen, aber wir Deutschen leisten uns einen riesen Dschungel. Und da bin ich halt dann aus der Agentursparte sozusagen und berate dann die Kunden dabei zu sagen, Mensch, schreib doch mal den Job auf der und der Jobbörse aus oder optimier doch mal die Stellenanzeige in die Richtung und hab dementsprechend Gespräche, die jetzt nicht Richtung Prozesse sind, ne, wie optimiere ich den Prozess des Recruitings intern, sondern wie stelle ich uns als Firma ideal extern dar. Kommt dann meine Erfahrung im Marketing auch zugute. Ich habe davor ja Ewigkeiten Marketing gemacht, 20 Jahre lang, und das verschmilzt dann ganz gut zum in diesem Konstrukt.
Also ich fasse das mal zusammen, wie ich es jetzt verstanden habe. Also ihr seid ein Online-Dienstleister, ihr bietet einen digitalen Service an, wo sich Unternehmen mit ihren Stellenausschreibungen an euch wenden und sagen, guck mal, wir suchen hier die und die Person mit dem und dem Arbeitsprofil und ihr kümmert euch darum, dass die in den entsprechenden Jobbörsen dann sichtbar werden, also in den entsprechenden sozialen Netzwerken. Als aber auch, ihr habt auch sozusagen einen Pool an Leuten, also könnte ich mich jetzt zum Beispiel als Carsten bei euch mit meinem Profil anmelden und sagen, hier, wenn ihr was Passendes habt, könnt ihr mir Bescheid geben?
Da muss ich nochmal ein bisschen präzisieren. Also wir sind ein Bewerbermanagementsystem, das heißt cloudbasiert. Das System nutzen 1700 plus Kunden, das heißt, die loggen sich ein. Und das ist für alle das gleiche System. So. Und das System wird dann ja angepasst an die Kunden, an die Anforderungen der Kunden, ob sie nun Betriebsrat wie auch immer haben. Und das ist eigentlich für alle gleich. Und in dem Moment, in dem sie halt dann ihre Anzeige sichtbar machen wollen, dann müssen sie sich Reichweite einkaufen. Und um das, die Software zu nutzen, zahlen sie natürlich eine monatliche Gebühr. Also es ist so eine Software-as-a-Service-Lösung.
Ja. Okay, also eure Kunden sind Unternehmen.
Genau, die Kunden sind Unternehmen von die von der kleinen Ärzte bis hin zu größeren Unternehmen, die 500 plus Jobs haben.
Mhm. Ja. Also so ein bisschen vergleichbar. Also ihr seid privatwirtschaftlich organisiert, aber wie jetzt zum Beispiel so ein Arbeitgeberservice von der Bundesagentur für Arbeit zum Beispiel, die machen ja wahrscheinlich Ähnliches.
Also du kannst dann, wenn du dich bewirbst bei einem unserer Kunden, also du als Carsten, dann kannst du natürlich dann immer so das Häkchen setzen, ja, ich möchte gerne in Talentpool mit aufgenommen werden. Den haben wir aber wieder so deaktiviert. Aber das war mal früher vor ein paar Jährchen nochmal so gang und gäbe, dass da sich auch dann Leute, so wie Carsten, so wie du, dann halt dann einen Talentpool dann aktiviert haben. Und dann konnten die dann auch angesprochen werden von den anderen Kunden. Also das ist jetzt so, das ist eher das Geschäftsmodell von den Jobbörsen. Also du willst, wenn die Jobbörsen dann, wenn du da den Job siehst und dich bewerben möchtest, dann kommt immer die Zwangsregistrierung.
Also um den Job zu sehen, musst du dich aber registrieren. Ja, genau. Mach bitte Passwort und so weiter. Und dann bist du wirklich auch ein Mensch, Recapture. Und Abni, ich schick nochmal eine E-Mail und mach nochmal hier 825.
Aber das ist natürlich ein Geschäftsmodell von denen und da haben sie natürlich auch Interesse daran, da dann auch Produkte zu verkaufen, Lebenslaufdatenbank, Active Sourcing und diese ganzen Sachen, aber das würde jetzt einen Rahmen sprengen. Also das machen wir nicht. Wir bieten Software as a Service und das ganze Multiposting und um dieses Bewerbermanagementsystem haben wir noch verschiedene andere Module, aber so kann man zum Beispiel eine Karriereseite sich zusammenbauen. So kann man halt dann auch automatisiert Feedback einsammeln und das auf Kunolo hochspielen, Headhunter einbinden, Mitarbeiterempfehlungen, den Empfehlungsmanager mit einbinden und so weiter und so fort.
Also zu Deutsch, als Privatperson lohnt es sich nicht, mich bei euch zu melden, aber als geschäftsführender Vorstand von Nodular könnte ich euch sozusagen mit dran holen, dass ihr mir softwareseitig Unterstützung liefert, ein vernünftiges Recruiting hinzubekommen.
Genau, das ist halt immer so das, was ich dann mache, wenn dann das Verkaufsgespräch mit der Software ist, dann komme ich dann irgendwann auch mit dazu. Und in der Regel ist es so, dass wir das immer so, wenn halt dann eine Firma auf uns zukommt und sagt, wir suchen jetzt ein Bewerbermanagementsystem, dann werden natürlich dann Bewerbermanagementsystem mit anderen Bewerbermanagementsystemen verglichen. Und dann komme ich in einen Prozess mit dazu und sage, ach ja, ihr habt übrigens auch eine Mediaberatung, weil ihr dann auch wisst, auf welchen Plattformen ihr dann ausschreiben könnt. Mhm. Ach, das ist ja interessant. Erzähl mal mehr. Ja. Und auf einmal, das ist halt unser Alleinstellungsmerkmal am deutschen Markt. Wir sind die Einzigen, die das so in der Form können. Und das ist das Interessante dann, dass ich in diesem Beratungsprozess und auch wenn die Kunden dann auch wirklich unser System nutzen und onboarden, dass sie anfangs ganz andere Fragen stellen und hinterher dann auch wir uns auf einem richtig schönen Nerd-Level unterhalten und sagen, sag mal, was ist der Cost per Application bei der Jobbörse und wie kriegt man das nochmal optimiert und sowas und dann bringt es richtig Spaß.
Ja, verstehe. Verstehe. Ja, also klingt ja gut. Also sozusagen ihr integriert sozusagen die Verwaltung gleich mit den Vertriebs- bzw. Akquisekanälen.
Genau, so mit der Sichtbarkeit auf externe, sei es Jobbörsen, sei es Social Media. Wir haben da einen riesen Shop, wo alle Möglichkeiten sind und wo alle Kunden dann ihre optimalen Kanäle finden, um sichtbar zu sein in der jeweiligen Kandidatenzielgruppe.
Ja, perfekt. Jetzt habe ich es verstanden. Sophie, jetzt darfst du gerne weiter ins Detail gehen.
Das braucht dich gerade. Wir sind ja auch jetzt weiter ins Detail. Ich fand es bloß wirklich auch spannend zu sehen, was ihr da so für eine Traction Rate habt. Also, dass das ja schon anschauliche Zahlen sind. Und du hast ja auch gerade gesagt, 1.800 oder 1.700 plus Kunden. Also Kunden sind ja dann wahrscheinlich eure B2B-Partner, mit denen ihr dann sprecht, ne?
Also. Genau. Also wir haben, und diese Kunden, die nutzen unser System, wie gesagt, von klein bis riesengroße Unternehmen. Die letzte Zahl, die halt, auf die dich bezogen hat, ist mit 2 Millionen Bewerbungsprozessen. Ja, unser System prozessiert in der Regel pro Jahr 2 Millionen plus Bewerbungen. Das heißt, das ist schon eine ziemliche Hausnummer und dementsprechend schiebt unser System auch durch den digitalen Äther auf die Jobbörsen auch tausende Stellenanzeigen und ich sehe halt auch jeden Tag mehrere Stellenanzeigen und spreche jeden Tag mit Kunden, die halt dann auch sagen, wie kriege ich meine Stellenanzeige, mein Employer Branding optimiert hinzu oder rede mit den Recruitern darüber, wie sie sichtbar sein können oder was die halt bewegt oder was gerade am Markt passiert. Übrigens, was letzte Woche passiert ist, habt ihr bestimmt mitgekriegt. Natürlich, Monster ist insolvent gegangen.
Ach, guck an. Nee. Das ist an mir vorbei. Ja.
Ist an, natürlich. Die haben einfach den Stecker gezogen zum 31.07. und haben gesagt, ja, nö, kein Geld mehr, zack, Stecker raus. Und 200 wow. Leute auf der Straße. Wow. Und das kriegt man dann natürlich nicht mit, wenn man damit nichts zu tun hat. Aber solche Informationen, die kriegen wir dann mit und dann sind auch unsere Kunden mal sehr dankbar über solche Infos.
Ja. Mhm. Ja. Und sag mal, ich habe dort eben noch eine zweite Frage. Also dann habt ihr dann auch so eine Art Dashboard, sodass die dann auch eben ihre Erfolgsquoten dort einsehen können oder Conversion Rate klingt jetzt in dem Zusammenhang irgendwie komisch, aber dass die dann irgendwie auch sehen, wie erfolgreich das Tool für sie funktioniert und so?
Also das ist genau die Reise, die ich dann mit den Kandidaten nicht, aber mit den Arbeitgebern, mit den RecruiterInnen mache, dass wir dann nach Zeitraum X dann sagen, pass auf, lass uns mal in das Dashboard reingehen und dann seht ihr, ihr habt X Bewerbungen über Jobbörse A und Y über Jobbörse B bekommen und habt ihr aber da X und Y bezahlt und das bedeutet für euch, ihr seid in der, also dass dieses Jobboard vielleicht für euch effizienter oder wichtiger ist als das andere. Also dass diese Analysen, die führe ich dann schon mit den Kunden. Und das Interessante ist, ich habe ja selber jahrelang Online-Marketing auch gemacht. Und jetzt kommen so Begrifflichkeiten und Verständnisse, die vielleicht vor 5 Jahren im Online-Marketing mal präsent waren, die schwappen jetzt so langsam in das Personal und das HR-Marketing rüber.
Zum Beispiel?
Ja, also so genau das, was du gesagt hast, Conversion-Rate, ne? Also das
kannst du gerne übrigens mal erklären. Ich glaube, also, dass es jeder weiß.
Conversion-Rate, also oder Click-Through-Rate, diese ganzen Begrifflichkeiten. Also meine Stellenanzeige oder die Stellenanzeige wird vielleicht 1000 Mal ausgespielt, also Impressionen, da wird sie aber vielleicht nur 100 Mal angeklickt. Das heißt also eine Conversion-Rate, eine Click-Through-Rate von dann sagen wir mal 10%, was dann gut wäre. Ja. Aber von diesen 100 Klicks bewerben sich vielleicht nur 10 Leute. Was dann eine Application Rate, eine Bewerbungsrate von 10% nach sich zieht. Aber die klicken nur auf den Jetzt bewerben Button. Wie viele Bewerbungen kamen wirklich an? Mhm. Also da hast du dann in dem ganzen Prozess unfassbar viele Daten, die du sammeln kannst und wo du optimieren kannst. Und jede Zahl sagt das eine mal das andere aus. Und das, das ist halt dann wirklich so nerdige Gespräche, die man dann irgendwann führt.
Ja, aber
dann,
cool.
Und dann hast du dann auch so, dass Jobbörsen dann die eine Kennzahl anders deuten als die andere und dann musst du das wieder gerade rücken und sagen, nee, also die Jobbörse findet, dass das eigentlich eine Bruttoimpression ist und die stellt dir eine Nettoimpression gegenüber. Ne? Herzlichen Glückwunsch.
Ja. Ja, aber da würde ich mir zum Beispiel mal Schlagwort, da bewegt sich was vom Marketing ins Personalwesen, da würde ich mir Affiliate-Links wünschen. Du bekommst 10 Euro, wenn du dich bewirbst. Ich würde mich sehr viel bewerben.
Aber das läuft ja auch schon mit dem Empfehlungsmanager, ne? Also es gibt ja viele, viele Firmen, die genau das machen. Die sagen dann, wenn du diesen Job auf LinkedIn und Co. empfiehlst, dann bekommst du 500 Euro oder 1000 Euro oder du bekommst das MacBook oder was auch immer für einen Preis.
Das gibt schon, ja.
Das gibt schon, genau. Und das, da gibt es richtig ein, es gibt viele Empfehlungsmanager, die halt auch richtig gut sind. Wir haben natürlich auch einen. Und dann siehst du dann aber auch in dem Dashboard drin, der kam über Empfehlung und Klaus Müller oder wer auch immer, Frau Meier, die hat den Kandidaten XY empfohlen und dann wird dann dementsprechend auch in der Personalabteilung gesagt, okay, dann bekommen wir in der nächsten Gehaltsabrechnung dann der Kollege X, der den Bewerber Y empfohlen hat, den und den Betrag obendrauf. Stichwort Affiliate-Marketing. Lässt sich ja alles mittlerweile tracken.
Oder Schneeballsystem, wie man
oder Schneeball. Kann. Das ist negativ.
Nein. Also nein, das
finde ich. Das ist nein, gestattet mir diesen kleinen Seitenhieb. Nein, ich finde es ja sehr, sehr spannend, was da für eine Entwicklung drin ist, weil zu der Zeit, bei mir ist das jetzt auch schon über 10 Jahre her, dass ich mich bewerben musste, Und da hatten wir noch einen Arbeitgebermarkt. Also da war ja, so wie ich das von den Personalern gehört habe, wenn sich da auf eine Stelle nicht mindestens 150 bis 200 Leute beworben haben, haben die schon gedacht, dass sie was falsch gemacht haben. Und mittlerweile sind wir ja eher im Arbeitnehmermarkt. Also da muss ja um jede Bewerbung gekämpft werden. Ne?
Jetzt dreht sich das aber langsam gerade wieder. Ne? Also ich habe noch gerade wieder mit einem Kunden gesprochen vor einem Jahr oder so, der meinte so, Herr Bayer, ich kenne doch die Zeit Anfang 80er, da hatte ich einen Papierstapel von 1000 Bewerbungen, muss ich durcharbeiten. So. Mhm. Die Zeiten sind natürlich vorbei. Aber vor einem Jahr war das tatsächlich noch so, und wir machen ja auch viele Studien als Softcan. Wir fragen ja Bewerber, sag mal hier, pass auf, was hältst du vom Bewerbermarkt? Und wir fragen aber auch dann, auf der anderen Seite haben wir auch Recruiter gefragt, also auch die Kunden sozusagen gefragt. Und da ist uns wirklich auch aufgefallen, dass so dieses Verhältnis von einem Arbeitnehmermarkt, das, was du gesagt hast, Carsten, gerade auch stimmt. Aber aktuell dreht sich das gerade ein bisschen und Kunden, weil so die wirtschaftliche Lage sich so ein bisschen dreht und kippt und die Kandidaten sich trotzdem eher bewerben und die Arbeitgeber aber auch eher ein bisschen weniger ausschreiben müssen, weil sie trotzdem sichtbar sind. Aber das kippt gerade so ein klitzekleines bisschen. Also merkt man schon im Recruiting. Also die Jobbörsen und Co. sind jetzt gerade nicht so, dass die alle ihre Ziele so erreichen. Okay. Also das ist schon gerade so ein bisschen angespannte Situation.
Und denkst du, es liegt eher daran, dass wir gerade sozusagen wenig Wirtschaftswachstum haben und die Unternehmen halt jetzt gerade auch aufgrund der globalen Bedingungen wenig Planungssicherheiten für Expansionen haben? Oder, was ich auch noch so immer so am Rande mitbekommen habe, wo ich aber nicht genau weiß, ob es stimmt, bitte korrigier mich da, dass ja diese Corona-Zeit, das war ja wie ein großes Einmal-Durchmischen. Ja. Da sind ja gesamte Branchen halt leer geworden mit Arbeitnehmern, siehe Gastronomie, Veranstaltung und so weiter. Die sind irgendwo anders untergekommen. Und dieser Mischungsprozess oder eigentlich ist es ein Migrationsprozess, ja.
Ja, so ein Ringtausch.
So ein Ringtauschprozess, dass der jetzt sozusagen auch langsam sein Ende findet.
Also die letzten 5 Jahre waren wirklich sehr spannend, also gerade was Corona angeht und Co. 22 war ein sehr, sehr erfolgreiches Jahr für die Personalbranche, weil da halt auch ganz viele sich beworben haben oder halt auch dann dieser Neustart passiert ist, wie du schon gesagt hast. Die 21 trotzdem weiter gesucht hatten, und dann halt nicht runtergefahren haben ihre Budgets, das hatten gefühlt alle ihre Budgets runtergefahren, die hatten auf einmal dann die begehrten ITler gefunden. Oh, weil die ITler sagten so, jetzt bewerbe ich mich erst recht. Oh, es gibt ja nur die und die Firmen, die suchen, dann bewerbe ich mich erst recht. Weil alle natürlich dann in der Unsicherheit gesagt haben, oh, jetzt treiben wir gar nicht mehr aus. Und dieses gleiche Phänomen beobachte ich auch gerade so ein bisschen jetzt, dass viele Firmen sagen, ich halte mich ein bisschen zurück, aber der Markt, der ist halt so ein bisschen, liegt halt an der wirtschaftlichen Situation zum einen, an der Transformation der Wirtschaft, die dringend nötig ist. Dann habe ich jetzt letztens mit einem Kunden gesprochen, der meinte so, wir haben halt, wir produzieren, also wegen der Zölle von Trump, das muss man sich, diesen Zusammenhang muss ich auch verstehen, die produzieren eigentlich in Deutschland, aber wegen der Zölle in Amerika ist es so, dass jetzt dass Amerika diese Zölle oder in China erhebt und dementsprechend das für die günstiger ist, die Produkte aus Deutschland einzukaufen und die vorgefertigten, also nicht aus China. Das heißt, der Kunde, der kauft in China halb vorgefertigt vor, veredelt das Ding in Deutschland und dann wird es nach Amerika verkauft oder exportiert. Mhm. Ich so, okay, das ist aber auch etwas, was vor einem halben Jahr noch nicht möglich war, dass jetzt so ein Trump-Schuss Dekret da für solche Aufregung sorgt. Also ja, und das betrifft ganz individuell mal verschiedene Branchen und ich kann jetzt nicht sagen, dass es für alle gilt, aber die eine Automobilzulieferer, die klagen über andere Sachen als über andere Branchen oder die Gesundheitsbranche zum Beispiel.
Ja, ist klar.
Ja, und sowas kann man ja genau wie eine Pandemie auch nicht voraussehen. Also ich meine, wir trauen Trump viel zu, aber also was das dann tatsächlich für so Konsequenzen hat oder mit was ihm da jetzt wieder einfällt, das ist ja alles nicht planbar. Ja, da kannst du ja nicht als Unternehmen sagen, da stellen wir uns jetzt mal drauf ein. Nee, das ist echt.
Ja, gut, aber dieser VUCA-Begriff, als Christian, dir sagt der was, oder?
Der VUCA-Begriff?
VUCA.
Mir nicht.
WUC.
Ach, warte.
WUCA. VUCA, glaube ich.
VUCA, mach nochmal bitte. Was war das nochmal?
Das ist, glaube ich, die Verletzlichkeit, also Vulnerability Uncertainty, also die Unbeständigkeit. Mhm. Dann war der C stand für
Challenges vielleicht?
Also? Nee, das war auch nochmal was anderes. Und A, also beschreibt letztendlich. Wir liefern das mal in den Shownotes nach, den Link, bevor es peinlich wird für mich.
Uncertainty, Complexity und Ambiguity.
Ambiguity, genau. Genau. Und das beschreibt letztendlich so einen Begriff, der so in der Organisationsentwicklung und dieser ganzen Wirtschaftsgeschichte schon seit vielen Jahren rumgeistert, und der beschreibt halt sozusagen dieses sehr instabile wirtschaftliche Umfeld, in denen sich Unternehmen jetzt schon seit vielen, vielen Jahren bewegen, wo letztendlich nicht mehr diese planbare Stabilität, wie zum Beispiel in den 1950ern, 1960ern, herrscht, ja, und dadurch halt ganz andere Unternehmensanforderungen und demzufolge auch Kulturen gefragt sind, um halt diese hohe Flexibilität zu haben, um sich permanent wieder an neue Bedingungen anpassen zu können.
Ja, also du hast natürlich, dass ich dann an der Digitalisierung, du hast ja in den 50er, 60er Jahren hast du einen Brief geschrieben und dann musstest du erstmal auf eine Antwort warten eine Woche später, und dadurch hast du schon mal die Zeit auf deiner Seite gehabt. Mittlerweile schreibst du eine Mail und die kommt in einer Minute aus Amerika zurück und dann hast du sofort eine Reaktion darauf. Das ist natürlich klar, dass das alles viel schneller reagiert und viel nervöser das System wird. Dem pflichte ich bei, ja.
Genau. Und so eine Faktoren wie jetzt zum Beispiel Trump und so weiter, also das ist ja das Spannende durch die Globalisierung, was du beschreibst, dass halt letztendlich verschiedene Zollabkommen, ja, ich glaube, China hatten die nicht auch eins mit USA abgeschlossen? Ich weiß nicht genau, aber wir haben es ja auf jeden Fall in Europa, aber dass halt sozusagen diese unterschiedlichen Zollhöhen dazu führen, dass sich ja Prozessketten und Herstellungsketten und Produktionsketten einfach global wieder verschieben jetzt gerade.
Ja.
Das ist Wahnsinn. Also wenn man sich das mal wirklich so überlegt, was das für einen Einfluss hat, schon Wahnsinn.
Ja. Aber um mal wieder den Schwenk zu euch zu machen, also das ist ja, glaube ich, auch Teil dann wahrscheinlich der etwas höheren Metaebene bei euch im Unternehmen, an die ihr ja auch alle mit reingrätschen müsst, dass ihr euch ja eben genau auf solche Dinge einstellen müsst, weil ihr es von Kundenseite hört, weil ihr es aus den Nachrichten hört und so weiter. Und was ich eingangs ja sagte, dass wir uns letztes Jahr da auf der Zukunft Personal eben so einen Talk hatten, eine Diskussion, eine Panel-Diskussion zum Thema eben digitale Barrierefreiheit und die Gesetze, die jetzt eben Juni eingerichtet wurden, finde ich das ja auch ganz interessant, dass ihr eben auch da weiterdenkt, euch austauscht, auch eben mit den Mitbewerbern oder eben Unternehmen, mit denen ihr sowieso zusammenarbeitet, ne, und da das alles mitdenkt. Und das führt mich jetzt so ein bisschen dahin, wie ihr generell euch als Unternehmen eigentlich einstuft. Also habt ihr das Gefühl, wie stellt ihr euch auf? Wie steht ihr zu diesen verschiedenen Themen, wie jetzt zum Beispiel Diversität? Also wir sind ja ein Podcast, der sich mit dem diversen Arbeitsumfeld und Behinderung und Teilhabe beschäftigt. Wie habt ihr dieses Thema getackelt? Wann kam das auf? Ist das generell auch in eurer Unternehmenskultur mit inbegriffen?
Ja, also wir haben so 6 Werte, ich habe eine Tasse mal hier, wo diese 6 Werte draufstehen, die habe ich natürlich jetzt weggebracht, ich Idiot, aber einer davon heißt Diversity, und das ist uns auch sehr wichtig, weil wir natürlich gerade mit der polnischen Mutter da ja auch viele Sprachen und viele Kulturen unter einem Dach sind. Mhm. Und wir hatten damals mit der gesamten Gruppe vor den 1000 plus Mitarbeitern halt dann so diese 6 Werte auch vorgestellt. Und es war interessant zu sehen, weil zu der Gruppe gehört zum Beispiel auch die größte ukrainische Jobbörse.
Mhm.
Und da war dann auch mal ganz interessant zu sehen, von denen, da sind 13 Leute gerade freigestellt gewesen, weil die halt mit an die Front müssen. So denkt man sich, da hat man sich noch nie drüber Gedanken gemacht.
Ja.
Aber das ist halt, Diversity geht halt von ukrainischen Soldaten bis hin zu paar 60-jährigen Mitarbeitern hier oder die halt in ihre Beeinträchtigung, wie auch immer, haben, europaweit. Das ist schon auch sehr wichtig, und nur so aufgestellt kann man sich halt auch am Arbeitsmarkt behaupten. Nur die 30-Jährigen suchst dann Das wird halt nichts. Du brauchst eine bunte Firma, um erfolgreich zu sein.
Ja, und ihr habt ja letztes Jahr auf der Zukunft Personal ja euch euren Fokus auch so ein bisschen darauf, also einen Fokus war es eben, den habt ihr ja auch bewusst draufgelegt und da hatten ja sich ein paar Leute noch angeschlossen, aber es war ja schon ein Alleinstellungsmerkmal ein bisschen, ne? Und da würde mich schon nochmal interessieren, wie ihr so ein bisschen da hingekommen seid. War das auch sowas, was man dann einfach durch diese vielen Gespräche mit KundInnen hört oder wie hat sich das ergeben? Ist das, ja, hat sich das irgendwann mal so als Performance-Faktor, wurde es mit aufgenommen?
Oder? Also ja, wir reden schon viel mit den Kunden und die Kunden geben auch ihre Verbesserungsvorschläge für die Software immer ab. Und wir mit der Mediaberatung, wir hören ja auch immer zu. Und das Thema, das ist also gerade diese digitale Barrierefreiheit, die hat so einen ähnlichen Einschlag in der Branche gehabt wie damals die DSGVO-Geschichte. Die war im Mai und war das 2018, glaube ich, war das, ne? Vor 7 Jahren. Das hat ja auch zu ziemlichen Unsicherheit geführt. Eigentlich wusste man das und dann rannten sie alle im Mai rum wie aufgescheuchte Hühner. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, Hilfe, jetzt passiert irgendwas.
Wer kann noch?
Oh Gott, noch 4 Wochen. Und dann machen ja aber auch die anderen großen Player, Google, die haben ja auch ihre ganzen Add-ons dazu gemacht im Chrome und wie das nicht alle heißt, um die Webseiten besser benutzbar zu machen. Und wir hatten uns einfach schon gut aufgestellt. Unsere Software war soweit auch schon die Karriereseite so, dass die auch schon gut benutzbar war. Und wir haben uns auch mit einem Partner danach so aufgestellt, dass wir einfach dann mit einer der ersten am Markt waren, die diesen Anforderungen entsprachen und haben gesagt, dann können wir das auch mal thematisieren. So, und das war dann der Grund, warum wir das halt auch als Thema für die Diskussion immer genommen haben.
Ja. Und würdest du sagen, dass sich generell auch, also dass das jetzt nicht nur ein Bedarf ist, der kundenseitig entsteht oder weil irgendwie die Zeit gerade oder eben ein Gesetz jetzt noch bei der DSGVO ist es ja am Ende so ein bisschen ein Akt, der sehr bürokratisch war, dann, ne, den man auch umsetzen musste, klar, auf der technischen Seite, aber da hängt ja jetzt nicht so eine menschliche Komponente dran wie ein Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin oder ne, jemand, der dann eben wirklich mit einer Beeinträchtigung auf einem Jobsuche ist und da scheitert. Wir kommen dann später noch auf eure Studie zu sprechen, wo ja auch einschlägige Zitate von Menschen drin sind, die da ihre Erfahrung schildern. Würdest du sagen, dass das bei euch in der Unternehmenskultur auch gelebt wird? Also nicht nur jetzt die internationale Diversität und jetzt vielleicht auch, was weiß ich, Wokeness, sondern vielleicht eben tatsächlich auch Menschen mit Behinderung, mit Sichtbaren dort arbeiten oder wie ist generell die Offenheit unter den KollegInnen?
Also den Eindruck habe ich schon. Könnte ich dann mal jetzt Theresa, unsere Head of HR oder VP People fragen, genau. Aber im Grunde genommen, wenn du dein Unternehmen nicht darauf ausrichtest, auch alle Zielgruppen mit Beeinträchtigungen ohne anzusprechen, dann verzichtest du ja auf X% der Bevölkerung und dann bildest du ja auch nicht das ab. Also jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, wenn so ein Entwickler Autist ist als Beispiel, und der aber den super Code abliefert, warum soll man den nicht einstellen? Ne? Also warum jetzt würde aber keiner auf die Idee kommen und sagen, ich suche jetzt einen Autisten, sondern die würden dann eher sagen, ich suche den super Entwickler. Dass das aus durch Zufall ein Autist sein kann, das weiß halt hinterher keiner und stellt sich vielleicht ein Bewerbungsprozess raus. Aber auch hier ist das Thema, das höre ich auch von vielen Kunden, dass man diese Skills auch eher mittlerweile aneignen kann und dann der Cultural Fit halt auch wichtig ist. Ja. Also das halt der Cultural Fit heißt, also die Person muss in die Firma passen und das wird schon irgendwie passen mit den Anforderungen, die kriegen wir ihm schon irgendwie beigebracht oder ihr. Es sei denn natürlich, das ist der berühmte Raketenwissenschaftler, der halt dann genau dieses Skillset braucht, diese Fähigkeiten, um den Job auszufügen. Aber wenn du halt dann eine Firma heutzutage bist und dann halt dann auch ein Produkt anbietest, du musst einfach bunt sein, weil nur für eine bestimmte Zielgruppe was produzierst oder herstellst, dann wirst du nicht lange bestehen bleiben am Markt.
Aber es leider bleibt es ja meistens bei diesem Bund, ja. Da ist ja immer so dieser ganzen Diversity, in dem ganzen Diversity-Trend der letzten 10 Jahre. Also mal gelinde ausgedrückt, solange eine Person sehen, hören, laufen, denken, tippen, Klammer auf, normal arbeiten, Klammer zu, kann, ja. Spielt es eigentlich im Grunde keine, also mittlerweile zumindest ist viel, viel weniger eine Rolle, welche Hautfarbe, welche Sprache, welches Geschlecht, welche sexuelle Identität, welche Präferenz und so weiter. Aber die Gruppe, die da relativ wenig von profitiert, sind halt die Menschen mit Behinderung, weil am Ende des Tages die Behinderung ist, was man sozusagen über einen Cultural Fit, ja, im Sinne von, wir werden offener, ja, solange alle ihre dieselbe Leistung bringen, aber so eine Beeinträchtigung ist ja meistens mit einer Leistungsveränderung oder sogar Leistungsminderung verbunden. Von daher die Frage, inwieweit sind da eure Kunden auch schon offener gewesen, geworden, also in der Kultur, auch von ihren zum Beispiel Rollenanforderungen, ja. Du arbeitest ja den ganzen Tag letztendlich mit Rollenprofilen. Also wir suchen eine Person, Geschlecht egal, Nationalität egal, sexuelle Identität und Präferenzen egal, ja, aber die muss bam, 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 lange Liste, das und das und das können. Ja, und so funktioniert ja meistens die Inklusion von Menschen mit Behinderung nicht, weil die Stellen halt regelmäßig spezifischer angepasst und designt werden müssen.
Also ich sehe da zwei Trends. Den einen ist halt so ein bisschen dieses Cultural Fit Thema, du kommst, das wird schon irgendwie passen, wir bringen dir die Skills bei. Und das andere ist halt diese Überoptimierung. Und diese Überoptimierung, die findet aber nicht nur im Arbeitsleben statt, so nach dem Motto, wir suchen genau den Raketenwissenschaftler, um bei dem Beispiel zu bleiben, der muss genau das können. Also so dieses Beispiel, was ich halt aus Spanien mitbrachte, ne? Dieses Wort abstinerse ist mir gerade wieder eingefallen, ist ein schönes Wort. Bitte werbt euch nicht, wenn ihr die MBA für das und das seid. Also das ist ja auch dieser Drang zur Überoptimierung, der findet ja in allen Tagesbereichen oder Alltagssituationen statt. Sei es der perfekte Content, der perfekte Film, der perfekte Partner, der perfekte Proteinshake, ne? Und das wird dann auch teilweise projiziert von Unternehmen. Wir brauchen jetzt aber genau die perfekte Person, um genau diesen Job perfekt auszuüben. Also dann hat man dann teilweise so aufgeregte Anrufe, jetzt haben wir das seit 3 Monaten ausgeschrieben, wir finden den aber nicht. Ja, dann
Wollmichsner hat sich nicht beworben.
So. Und das ist auch so ein interessanter Aspekt. Also, was glaubt ihr, wie häufig oder wie lange ist in Deutschland eine Stelle unbesetzt?
Ah, ja.
Im Durchschnitt? Also
halbes Jahr war ich jetzt.
Ja, sowas, genau. Ein halbes Jahr.
Wirklich? Ach, wirklich ein halbes
Jahr? Ja. Ein halbes Jahr, genau. Ja. Und dann, es kommt natürlich die Branche unterschiedlich an und.
Öffentlicher Dienst würde ich sagen 2 Jahre.
Das hast du jetzt gesagt.
Aber ich würde gerne nochmal kurz aufgreifen, Christian, weil das ist sehr, 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 sehr spannend, weil das schwang gerade so in mir auch nach, weil so, wenn ich so die ganzen Geschichten, die wir hier in unserer Kaffeebude schon gehört haben, da steckt auch was drin, die Suche nach dem perfekten Behinderten. Also, wie gesagt, das Bild des Programmierers mit Autismus, ja, das ist ja sehr, sehr, sehr gängig, das ist völlig in Ordnung, das zu nutzen. Aber genau so eine Bilder werden dann auch sozusagen als Optimum gesehen. Mhm. Ja. Also, weißt du, was ich meine? Das finde ich sehr, sehr spannend und das bildet eigentlich auch nicht die Vielfalt von Behinderung ab. Ja, also da werden so ein paar, also ich mach dir ein Beispiel. Blinde zum Beispiel, die waren ja früher so im Mittelalter so die Datenbankcomputer, weil sie sich so viel gut merken konnten. Hm. Ja. Also zu Deutsch, wenn du Wissen irgendwo speichern wolltest, hast du dir einen Blinden geholt.
Okay.
Ist wirklich historisch belegt. Okay. Ja, also das habe ich schon, wie gesagt, das ist kein Scheiß. Mhm. Ja. Verschiedene, mir fällt jetzt gerade nicht weiter ein, aber so eine solche Verknüpfung mit Behinderung mit dann besonderem Talent kombiniert. Ja. Mhm. Also du siehst schlecht, wow, da musst du ja total gut riechen und fühlen können. Mhm. Als Beispiel. Ja, oder fällt dir noch was ein, Sophie?
Nee, aber also ich finde das, also ich gebe dir da recht, dass das oft eben auch herangezogen wird, so also diese Neurodiversen, die alle eine Inselbegabung haben müssen und das stimmt eben meistens gar nicht, beziehungsweise, aber ich finde auch nicht, dass das jetzt jede Einstellung von einer behinderten Person bedeutet, dass die in ihrer Leistung total, also dass man da totale Leistungsabstriche machen muss. Meistens ist es ja so, dass am Anfang vielleicht die Einarbeitung ein bisschen komplizierter ist oder die Vorstellungskraft nicht reicht, um sich das, um zu sagen, was brauchst du denn jetzt, damit wir es hinkriegen?
Nee, da bin ich auch nicht gewesen. Also ich bin.
Ach so, das hört sich am Anfang so an.
Um mal diesen Cultural Fit Begriff mal zu nehmen und mal ein bisschen abzuwandeln. Hm. Der Role Fit. Ja, also diese Passung zur gewünschten Rolle. Mhm. Ja, im Sinne von, wir suchen eine Person, die Sachen kann. Mhm. Und genau das suchen wir auch. Wie Christian ja auch beschrieben hat, hier, wie war der spanische Begriff, ja. Also wenn du das nicht mitbringst, dann, und da ist halt, wäre so mein Interesse, gibt's das auch im Bereich Behinderung, also zu Deutsch, wenn du dich mit Behinderung bewirbst, dann sei bitte auch der Autist mit Inselbegabung bei Programmieren.
Also das habe ich ehrlicherweise so noch nicht gesehen und ich glaube nicht, dass also da sind auch schon alle Stellenanzeigen, die ich so sehe, die sind alle auch so gefasst, dass sich auch tatsächlich dann die Person, dass es auf die Qualifikation drauf ankommt und auf das Profil und die Aufgaben logischerweise. Ne? Mhm. Es wird viel mit den Benefits gespielt, da wird dann gesagt, hey, wir haben übrigens 30 Tage Urlaub und so weiter. Mhm. Und dann natürlich schreiben auch alle rein AGG-konform hier übrigens, egal welches Geschlecht etc. Aber was das nun für ein Denken auslöst oder welche Bereitschaft dann dahinter steckt, das ist, glaube ich, tatsächlich pro Firma ganz unterschiedlich. Also du hast im hippen Kreuzberg eine andere Praxis beim Startup als, keine Ahnung, in dem berühmten Mittelständler, der irgendwo auf dem Land ist, so, keine Ahnung. Also das ist aber so ein kulturelles Phänomen, was jede Firma auch dann auch spielen muss oder auch tragen muss oder fragen, wie zukunftsfähig das Geschäftsmodell ist. Und das wird ja auch dann von den Mitarbeitern getragen und die müssen sich an Werten orientieren. Die müssen ja auch einen Leuchtturm haben, um den Begriff von dir wieder zu nehmen. Wo will die Firma eigentlich hin? Wie will sie die nächsten 10, 20 Jahre überstehen? Ein Geschäftsmodell, und das muss ja auch ausgerichtet sein, es muss zukunfts- und tragfähig sein und das muss auch von Werten gehalten werden, die ja dann auch miteinander fördern. Und das muss ja auch dann noch hinzukommen. Macht mir eine Schätzung oder habt was glaubt ihr, an welchem Wochentag ist am meisten los auf den Jobbörsen?
Montags.
Carsten?
Ich würde sagen, freitags, weil freitags wissen alle, warum sie ungerne ihren Job machen, dann sind alle Wochen gefrustet und gucken nach Auswegen, ist meine Hypothese.
Gut, eine Antwort war die richtige. Es ist Montag.
Ach, guck an.
Montag ist. Ich hab schon zwei Punkte.
Du hast zwei Punkte, genau.
Wir machen eine Gewinnsendung darauf. Nur gut, dass wir kein Gewinn festgelegt haben.
Aber es ist tatsächlich interessant, weil Montagmorgen um 9:30 in Deutschland, da wird auf den Jobbörsen gesurft, weil die Leute sagen, oh, jetzt endlich wirklich wieder arbeiten. Aha. Die Leute suchen nach diesem berühmten Sinn und dem Purpose, wie man so schön sagt, und sind montagmorgens auf der Suche nach einem neuen Job, weil sie halt einen Job mit Sinn suchen.
Ja,
und das sagt so vieles aus, weil der Montag ist gleichzusetzen mit, wenn man das auf das Jahr betrachtet, der Januar. Da ist am meisten los, weil die Leute mit Vorsätzen sagen, so jetzt dieses Jahr aber wirklich.
Traumjob.
Und wir haben auch im letzten Studio mal gefragt, würdest du trotz Lottogewinn weiterarbeiten? Die große Mehrheit, egal wie alt und welche Akademiker, Altersklasse, wie auch immer, die haben alle gesagt, na klar würden sie trotz Lottogewinn weiterarbeiten, einfach weil sie auch etwas Sinnvolles machen wollen. Und wenn du als Firma in der Lage bist, eine Vision so zu verkaufen, dass du sagst, wir wollen die Welt verändern, wir wollen irgendwie die Menschen irgendwas Gutes machen, wie auch immer, dann zieht auch die Mitarbeiter an einem Strang und haben auch Bock darauf und wollen auch da arbeiten. Also darüber geht halt auch vieles gerade im Employer Branding.
Ja,
also,
ich würde trotzdem noch mal einhaken zu einem, was du eben gesagt hast, weil ich finde, ich habe dich vorhin ein bisschen falsch verstanden, Carsten, weil das klang irgendwie so ein bisschen so, als wäre jetzt jede behinderte Bewerberperson irgendwie so eingeschränkt, dass sie wirklich nur zu einem gewissen Prozentsatz einsatzfähig oder leistungsfähig ist. Das stimmt ja so nicht, ne? Und du hast vorhin, Christian, gesagt, also ich paraphrasiere jetzt, was nicht passt, wird passend gemacht, ne? Also dass man eben wirklich guckt, wie kriegen wir es hin, wie können wir die Stelle so anpassen, dass es funktioniert. Und dann ist meine These, ehrlich gesagt, du hast es auch eben angedeutet, zu sagen, man kann jedem irgendwie Dinge beibringen und versuchen, die Stelle oder die das, was für die Stelle erforderlich ist, irgendwie anzulernen. Ja? Also das gilt, glaube ich, für einen Großteil der Sachen. Und klar, es wird immer Behinderungen geben. Ich werde nie Pilotin werden, ja, oder Taxifahrerin.
Oder Raketenwissenschaftler.
Ja, Raketenwissenschaftler. Doch, das habe ich noch. Das
Challenge accepted.
Da bin ich schon dran. Das ist, da rede ich nur nicht so viel drüber. Aber ich denke, das ist genauso diese ursprüngliche Sache, wenn wir über Cultural Fit denken, weil wir haben so viele Mitarbeitende, die vermeintlich zu der Normgesellschaft gehören oder zu den vermeintlich Gesunden gehören, die auch nicht leistungsfähig sind, aus den Gründen, die du eben auch angedeutet hast, sind eben frustriert, haben innerlich schon gekündigt, sind faul oder überfordert oder unterfordert. Ja, da gibt es ja tausende Gründe. Und ich würde denken, dass diejenigen, die eben echt voll im Bewerbungsprozess drin sind und wirklich den Wunsch haben, auch einer Arbeit nachzugehen und da alles ransetzen, die sind ja eher doppelt und dreifach motiviert und dann auch entsprechend leistungsbereit, auch wenn auf dem Papier steht, ja, du hast aber 3 Tage Urlaub mehr oder sowas, ja. Oder musst du mehr Pause machen?
Es lässt sich viel mehr machen. Also wenn du halt dich beworben hast bei einer geilen Firma und denkst, okay, die haben echt eine geile Mission und da habe ich voll Bock drauf und da will ich jetzt auch wirklich arbeiten, dann hast du ja auch als Bewerber in eine ganz andere Motivation, da arbeiten zu wollen. Die sagen, ich will den Job unbedingt haben. Und dann ist es dann, auch wenn dann halt dann das Profil nicht 100% passt, aber du kannst über die Vision, über den Zweck, den Unternehmenszweck, kannst du ganz anders Leute ansprechen und dann dementsprechend auch dann sprichst du auch ganz andere Zielgruppen und Menschen an. Das ist schon nicht zu unterschätzen, der Aspekt.
Ja. Aber das ist ein schöner Link. Also ich würde gerne mal so ein Shift machen, aber vorher nochmal was hervorheben, was du gesagt hast, Christian, was ich sehr, sehr spannend finde. Das war dieser Punkt, Menschen wollen arbeiten. Und ja. ich würde es noch umformulieren, Menschen wollen eine sinnstiftende Beschäftigung haben.
Ja.
Ja, und sozusagen da Selbstwirksamkeit spüren und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass da halt kein Unterschied ist zwischen einem Menschen mit und ohne Behinderung.
Genau.
Absolut.
Ja. Und da kommen wir nämlich genau zu diesem Punkt, der Arbeitsmarkt für Menschen mit Behinderung ist ja nun nicht so offen und nicht so reichhaltig gesät, ja, wie wenn man dieselbe Person ohne Behinderung wäre. Und da bei mir die Frage, ihr habt ja da, wenn ich das richtig mitbekommen, zuletzt mal eine kleine Studie gemacht zum Thema Behinderung und Bewerbung. Kannst du uns da nochmal bitte reinholen?
Also wir machen das seit über 10 Jahren, dass wir Studien machen. Das passiert folgendermaßen. Wir fragen, also jedes Mal, wenn sich ein Talent beworben hat beim Kunden, dann kommt die Danke-Seite, hey, vielen Dank für die Bewerbung bei Kunde XY. Hast du noch Bock, an der Umfrage teilzunehmen? So, und dann sagen halt dann auch ein paar, ja, kann ich machen. Dauert irgendwie, keine Ahnung, 15 Minuten was. Und dann gehen wir halt immer so, wir machen das 1-2 Mal im Jahr. Und die kann man sich auch alle runterladen auf softgarden.de/Studien. Alles so was zu Themen, die gerade dann aktuell sind. Und das wird nach einem Fragenkatalog, oder haben wir den Fragenkatalog, den wir dann erstellen und wo wir dann dann die Talente befragen. Und bei dieser Studie haben wir, glaube ich, knapp 6.000 Leute teilgenommen. Das war im Zeitraum auch von ein paar Wochen im Anfang des Jahres. Und da ging es vor allen Dingen um Barrierefreiheit im Bewerbungsprozess, ne? So haben wir die halt genannt. Mhm. Und die sind auch tatsächlich dann, die landen dann auch gerne mal bei Spiegel, Handelsblatt und so, werden da auch zitiert. Und die werden auch gut runtergeladen. Und es ist auch so, dass viele Studierende dann auf uns zukommen und diese Studien auch dann nehmen aus diesen Studien auch zitieren für ihre Bachelor, Master, was auch immer arbeiten. Also die sind schon seit 10+ Jahren, mehr als 10 Jahren dann fester Bestandteil der Branche.
Hm. Vielleicht um dem nochmal, so also sehr spannend, um dem vielleicht nochmal dem Thema auch nochmal diese praktische Relevanz zu geben. Also seit dem 1.7. ist ja das sogenannte Barrierefreiheitsstärkungsgesetz in Deutschland Gesetzheit, also in Kraft. Mhm. Und das verpflichtet ja Unternehmen, nicht nur ihre sozusagen Dienstleistungsseiten gegenüber der Kunden barrierefrei zu gestalten, also zum Beispiel die AGBs, das Impressum, die Produktangebote und so weiter, sondern es geht ja ebenso, wenn ich es richtig verstanden habe, für Karriereseiten, wo ich mich bei einem Unternehmen bewerben kann.
Genau. So ist es. Also du hattest, glaube ich, Sophie, du hattest mal gesagt, dass wenn du dir einen Flug buchen möchtest, das war letztes Jahr auf der Zukunft Personal, dann brauchst du dafür einen Werktag, um dir einen Flug zu buchen. Und bei uns ist das, also wir haben das ja sowieso schon immer ganz anders gedacht, weil wir, das ist ja auch eine unserer Themen, unserer Software, wir haben eine sehr niedrigschwellige, wir bieten unseren und den Talenten, die sich bei unseren Kunden bewerben, eine sehr niedrigschwellige Möglichkeit, sich zu bewerben. Also Name, Vorname, E-Mail, Bewerbung raus, das war's, Punkt. So. Mhm. Es gibt aber auch, wenn du dich über einen großen Softwareanbieter hier in Deutschland bewerben möchtest, dann musst du erstmal zuerst ihm E-Mail-Passwort anlegen und dann Schuhgröße, keine Ahnung, was eingeben. Also da kannst du dann von Pflichtfeld zu Pflichtfeld dich durchhangeln und hast dann nach 20 Minuten auch keinen Bock mehr. Also das ist uns schon sehr wichtig, dass wir das so niedrigschwellig wie möglich machen. Und dann war es klar, dass wir dann den Weg gehen und sagen, okay, das muss da aber noch für alle Menschen gleich leicht sein, sich zu bewerben. Mhm. Und daher dann halt auch dann dieser Link, dass wir, weil und die Karriereseiten, die wir hosten, natürlich dann auch dann diese Möglichkeit haben müssen. Deshalb, genau,
ist das. Ja. Und achtet ihr auch drauf, also das ist ja die Seite, von der ich sozusagen von außen als, in meinem Fall als Bewerber, mit eurer Software in Kontakt komme, weil die zum Beispiel auf der Webseite des Unternehmens, wo ich mich bewerbe, mit implementiert ist, richtig?
Exakt, genau. Also okay. Das heißt, es gibt verschiedene Formen der Implementierung, aber wenn du halt dann den Job siehst bei Kunde XY als Ingenieur und dann dich bewerben möchtest, dann wirst du natürlich weitergeleitet auf unser System. Dann hast du natürlich dann den Haken gesetzt bei, ja, okay, ich akzeptiere die Cookies, ist ja gut, so. Das hast du dann aber dann mit Abschluss jeder Bewerbung, akzeptierst du die AGB, bla bla bla. Und aber die Software, die halt genutzt wird, ist halt die Software von uns. Das ist so ähnlich, als wenn du bei, keine Ahnung, bei irgendeinem Online-Shop dann letztendlich dann bezahlen möchtest.
Yeah.
Da wird halt dann auch immer so ein externes Fenster aufgemacht und landest du auf irgendeinem Dienstleister, der dann irgendwie dich dazu zwingt, dann diese Fototan-App irgendwie aufzumachen, das ist dann alles extern eingekauft, ne? Und so ist es aber dann halt bei unseren Kunden so, dass die halt dann dem nicht hinterherrennen müssen. Ja. Ist es DSGVO-konform? Müssen wir jetzt die Bewerbung so und so tracken? Was gibt's Neues auf dem Markt? Das sind so Sachen, um die wir uns kümmern, wo wir dann halt das in der Software implementieren und da seit Jahren dran sind und die unsere Kunden einfach nur wissen, haken, so. Hat sich Softgarden drum gekümmert, müssen wir uns nicht drum kümmern und wir haben natürlich ein sehr großes Interesse daran, dass dann die Kunden auch glücklich sind und dass einfach der Prozess funktioniert und die jetzt nicht aufgeregt am 28.06. anrufen und sagen, ach übrigens, ist das jetzt alles? Ja, ist.
Punkt. Verstehe. Und nochmal die Umkehrschlussfrage, also wenn ich von einer Unternehmenswebseite, die muss ja mittlerweile barrierefrei sein, auf eure barrierefreie Bewerberplattform komme, ja, oder Bewerberinterface, wenn ich jetzt aber mal den Switch mache und sage, ich bin jetzt der fast blinde Carsten, der im Unternehmen sitzt und die andere Schnittstelle bedienen muss, und zwar die, wo die Bewerbungen reinkommen, achtet ihr da genauso drauf oder gibt es da einen Unterschied?
Ja, da bin ich jetzt aber tatsächlich nicht so sicher, weil da andere Gesetze gelten. Also es ist ja, genau, nicht so, dass das zum, genau, das muss nämlich nicht auch zum ersten
da gibt es nämlich andere Fristen.
Genau, und die weiß ich gerade nicht. Ja,
okay,
die weiß ich
grad,
ja, also die weiß ich nicht, aber ich weiß, dass wir da auch dran sind. So.
Mhm. Ich würde aber trotzdem jetzt nochmal zur Studie zurückkehren, wenn ihr,
ja. Selbstverständlich.
Also hat dich zum Beispiel was sehr überrascht oder warst du erstaunt bei den Ergebnissen? Weil also von den fast 6000 Befragten, da waren ja jetzt nicht nur betroffene Behinderte dabei, sondern tatsächlich auch Arbeitgebende und so weiter, ne?
Nee, das waren schon alles Talente, die sich beworben haben.
Ah, okay. Aber das waren jetzt, Weil, also, ich fand es interessant, dass da dann, ja, gut, dann erklärt sich meine Frage eigentlich von selbst, dass die das dann die Zahlen auch ganz gut einschätzen, wie viel Prozent in Deutschland jetzt tatsächlich betroffen sind. Das macht dann natürlich Sinn. Aber hat dich irgendwas überrascht, jetzt außer ein paar von den Zitaten?
Also, die Studie ging ja eigentlich noch ein bisschen länger, ne? Aber das ist schon immer, also diese Zitate waren teilweise auch echt hanebüchen. Mhm. Also von daher hat mich das Also ich hab ja selber früher auch als Zivildienstleistender in einer geistig behinderten Schule gearbeitet und habe da halt dann die Kinder abgeholt morgens und habe dann mit denen auch gearbeitet im Unterricht. Und das war dann für mich der erste Berührungspunkt nach dem Abi Ende 90er Jahre, da mit den Kindern auch zu arbeiten. Und von daher habe ich da halt auch einen Zugang zu diesem Thema gefunden. Ich bin dankbar für diese Erfahrung wirklich. Mhm. Und ich finde, man sollte dann dadurch, dass es halt so diese Behindertenwerkstätten gibt zum Beispiel, sind diese Menschen ja auch sozusagen abgekapselt und das ist für mich eine der größten gesellschaftlichen Versagen der letzten Jahrzehnte, dass das halt so ist, wie es ist. Ne? Dass wir halt dann auch nicht wirklich, dass Inklusion versucht wird zu leben, aber dann diese Behindertenwerkstätten da sind und dann die Leute reingesteckt werden.
Ja. Auch sehr umstrittene Thema. Aber kannst du vielleicht mal so kurz sagen, was waren denn die Ergebnisse eurer Studie? Also ihr habt Erfahrungen im Bewerbungsprozess von sozusagen Menschen, die sich bewerben, abgefragt in Bezug auf die Barrierefreiheit von Bewerbungsprozessen.
Wir haben jetzt die Talente gefragt, sag mal, wie steht's bei dir um die Inklusion oder was glaubst du genau diese Frage nach dem geschätzten Anteil mit Menschen mit Behinderung und wie die Chancen auf dem Arbeitsmarkt sehen. Und das war halt dann so das fand ich sehr überraschend, dass halt viele, also so über 40% haben den Anteil der Menschen mit Behinderung oder Beeinträchtigung unterschätzt, ne? Also das fand ich sehr, sehr interessant, dass das so ist.
Ja, also laut Studie und so sind auch die Zahlen, haben wir 10% schwer behinderte Menschen, richtig? Ja,
steht.
Was da ja wieder zu trennen ist von behinderten Menschen, weil Schwerbehinderung geht erst los ab einem Grad der Behinderung von 50 aufwärts. Das muss man wirklich auch mal noch unterscheiden. Ja, also da kommt nur die große Masse der behinderten Menschen, die nicht den Status der Schwerbehinderung haben. Mhm. Genau. Und was war noch so, wo du sagst hier, da habe ich mich gewundert, beziehungsweise da war auch bei uns in der Firma so ein Aha-Effekt.
Es ist immer so, dass man mit einer ganz anderen Fragestellung reingeht und dann irgendwie immer überrascht ist, was dann genau rauskommt. Also da weiß ich jetzt nicht, was die Marketingabteilung sich gedacht hat, aber wir haben nur dieses kleine Blitzlicht bekommen und das haben wir dann in der Marketingabteilung das gemacht. Aber das war ich finde das immer sehr, sehr interessant, was halt so diese auch die Frage, was sind Menschen mit Behinderung oder mit Beeinträchtigung?
Ja, das fand ich auch.
Das war, dass viele auch gesagt haben, naja, also natürlich die sichtbaren Behinderungen, aber dann gibt es natürlich auch die nicht sichtbaren Behinderungen, wie, das hat der Thorsten, glaube ich, in der letzten Folge gesagt. Da hat er gesagt, naja, ich habe die Zahl vergessen, aber 2/3 oder 3/4 der Arbeitnehmer während ihres Arbeitslebens bekommen sie irgendeine Krankheit. Und das heißt, eigentlich musst du dich ja auch als Arbeitgeber darauf einstellen, dass du Büros hast, wo dann Menschen, die vielleicht als quietschfideler 30-Jähriger reinkommen, dann entweder den berühmten Unfall haben oder halt eine Diagnose bekommen für eine unheilbare Krankheit oder was auch immer. Ja. Und dann auf einmal dann ein ganz anderes Setup brauchen, um zu arbeiten, um weiter erfolgreich zu sein. Also,
ja. Genau.
Absolut. Ja, und ich fand eben auch nochmal interessant, also darüber haben wir uns auch im Vorfeld ein bisschen unterhalten. Ich hatte erst mich so ein bisschen gewundert, gedacht, so, okay, wann sind wohl diese Zitate entstanden? Sind das Sachen, die dann eher wirklich alt sind? Weil wenn man so einen Spruch gedrückt kriegt wie, kannst du bitte deine Behinderung verdecken, damit die Kunden nicht verschreckt werden, Zitat Ende. Da denkt man ja irgendwie, oh Gott, das ist hoffentlich aus der Steinzeit, aber wahrscheinlich kann es heute genauso passieren noch immer, ne? Würde uns jetzt ja auch nicht wundern, aber dann hast du ja einen ganz guten Einwand gehabt, Carsten, eigentlich, ne? Dass es völlig egal ist, wann das war, ne?
Naja, im Endeffekt ist ja der Punkt. Nur weil jetzt sich was vielleicht zum Positiven verändert, ja, dass jetzt, also ich mach euch ein ganz praktisches Beispiel. Ein Unternehmen erkennt sozusagen meistens ist es ja so basiert, die erstmal wirtschaftliche Relevanz von Vielfalt, Diversität, Inklusion im Unternehmen entdeckt die Gruppe der Menschen mit Behinderung und sagt, okay, wir wollen da mehr fokussieren und wir wollen uns kulturell verändern. Ja, und fangen an jetzt, wie Christian jetzt so schön beschreibt, ihre Kultur mal in Frage zu stellen, die Bewerbungsprozesse vielleicht barrierefreier zu machen, eine andere Sprache, ein bisschen flexibler im Rollenprofil. Also diese ganzen kleinen Schräubchen, an denen man drehen kann, ja, um das zu verbessern. So, was sich aber erstmal nicht verändert, sind die Erfahrungswelten der Menschen mit Behinderung, die sich nicht erst seit gestern auf dem Arbeitsmarkt bewegen. Mhm. Ja, du bringst ja deinen Erfahrungsschatz mit. Mhm. Ja, und da kommt genau dieser Punkt, inwieweit traut man dem Braten, der da liegt, wenn man davor die letzten 15, 20, 25, 30, 40 Jahre ja andere Erfahrungen gemacht hat.
Ja, also das fand ich nämlich, ihr habt ja verschiedene Zitate in der Studie gesammelt, da waren eben die negativen, dann die guten, die eigentlich negativ waren, weil sie sagten, ich habe keine guten, und das fand ich eigentlich am traurigsten, dass Leute sagen, ich habe einfach keine guten Erfahrungen gemacht. Da weiß man ja auch, dass die Biografie, diese Berufsbiografie dann wahrscheinlich eben in der Erwerbslosigkeitsrente oder schlimmer gelandet ist. Hm. Und dann gab es eben die Positiven, die sagen, okay, und das waren ja immer die mit Sichtbarkeit, also ich wurde gesehen, ich wurde gefragt, es wurden nach Bedürfnissen gefragt, es wurde nach gemeinsamen Lösungen gefragt, die sich an diesen Bedürfnissen orientieren. Und das war eigentlich, das waren ja dann eben diese positiven Beispiele. Und da würde mich dann auch nochmal interessieren, also wenn wir da jetzt so hingucken, wie würdest du das persönlich einschätzen? Also habt ihr da im Unternehmen Erfahrungen, wenn Leute sich jetzt, ich sag mal, geoutet haben oder wie handhabt ihr es eben? Wir haben ja eben über Cultural Fit und überhaupt Unternehmenskultur gesprochen. Gibt es da irgendwie in der HR auch Schulungen dazu oder wie wird es generell gehandhabt bei euch und was sind deine oder eure Erfahrungen da?
Also da kann ich von meiner persönlichen Erfahrung nur berichten. Ich habe halt vor 3,5 Jahren eine Diagnose bekommen. Ich habe bei mir wurde Multiple Sklerose diagnostiziert und ich habe dann halt dann auch dann, also ich habe dann natürlich diese ganzen Phasen, die man so kennt, die du ja auch in deinem Buch sehr gut beschrieben hast, Sophie. Das Buch habe ich daraufhin auch innerhalb von 2 Tagen verschlungen und habe mich dann auch sofort wieder erkannt und habe dann aber auch dann gesagt, so, wie gehe ich damit um? Bin jetzt natürlich auch schon längst in der Akzeptanzphase. Aber dann habe ich dann meine Chefs hier gefragt, sag mal, pass auf, ich habe da hier die Krankheit, wie gehen damit um, wie machen wir das? Und natürlich im Vertrieb ist es ja auch nicht so, dass du die ganze Zeit nur nichts machst, sondern da auch schon an deinen Ergebnissen gemessen wirst. Und dann wird auch schon darüber gesprochen, wie kriegen wir das in Einklang, wie kriegen wir das hin, dass du halt dann trotz dieser Einschränkung dieser Krankheit dann halt dann trotzdem noch weiterhin ja gut arbeiten kannst. Ne? Und das ist halt, also ich glaube, und das fand ich so ein kleiner Moment, weil ich das sehr, sehr wertschätzend fand. Also da, dass dann die Firma auf mich zugegangen ist und gesagt haben, nee, also das kriegen wir hin und Verständnis und das ist gut so. Und wir wollen dich, aber du bist ein wertvolles Teammitglied und das soll auch so bleiben. Mhm. Und diese Gespräche jetzt wahrscheinlich 100- oder 1000-fach jeden Tag in Deutschland, wenn halt dann sich eine Situation geändert hat oder halt, wobei ich dann, das ist wiederum, also das ist das eine, ne? Also die Situation, wenn halt ein Mitarbeiter eine Diagnose bekommt oder meinetwegen Krebs oder was auch immer oder von einem Tag auf einen Rollstuhl sitzt, im berühmten, wobei dann auch wiederum das Thema ist im Recruiting, wo ich ja auch viel mit zu tun habe, da ist man natürlich als Arbeitgeber immer etwas risikoscheuer. Also das heißt, du willst ja natürlich dann auch dann, du musst dann als Recruiter oder als Fachbereich, musst ja einen Menschen einstellen und dann ist natürlich dann eine Risikoaversität dann auch da, dass man sagt, okay, der hat ja vielleicht eine Beeinträchtigung und da kann ich jetzt nicht sagen, wie das in Deutschland ist oder wie das generell auf Kunden ist, dass da die Bereitschaft höher ist, Menschen mit Beeinträchtigung einzustellen oder niedriger oder wie, ob die in den letzten Jahren gestiegen oder gesunken ist. Ja. Da kann ich jetzt auch nur aus meiner persönlichen Blase berichten, aber da, ja.
Also da das, würden das, Kunden dir gegenüber wahrscheinlich auch nicht unbedingt ehrlich sagen, wie sie es halt haben, glaube ich jetzt.
Ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, das hatte Heinz Willi mal in der Folge mal berichtet. Mhm. Der ist ja Arbeitsmarktforscher und der hatte mal berichtet, dass dass sozusagen dieser Aufschwung auch von Stellen und Beschäftigungen und so weiter, der in den letzten Jahren auch so stattgefunden hat, dass Menschen mit Behinderung daran nicht gleichermaßen partizipieren. Also du hast immer sozusagen eine Gap halt dazwischen. Also wenn, ich mache dir ein Beispiel, die Beschäftigung steigt bei den durchschnittlichen arbeitnehmenden Menschen um 5%, dann sind es bei den Schwerbehinderten 1-2%. Ja, also da ist immer so eine Lücke halt einfach drin. Mich würde noch interessieren, Christian, weil Sophie vorhin ja so schön angesprochen habt, ihr habt in der Studie sowohl die sozusagen positive Erfahrungen erfahren, ja, von den Bewerbern, als auch negative. Was war denn im Durchschnitt mehr da? Machen Menschen mehr negative oder mehr positive Erfahrungen mit ihrer Behinderung?
Also die Menschen, die wir gefragt haben, die haben ja durch Zufall sich jetzt bei einem unserer Kunden beworben und berichten von ihren ganzen Erfahrungen, die sie jetzt gerade in aktuellen Prozess dann halt gesammelt haben. Ne?
Ah ja.
Von daher kann man jetzt nicht sagen, dass die berichten halt von genau der Erfahrung, die sie gerade bei unseren Kunden gemacht haben, sondern das kann halt auch noch in den letzten Wochen, Monate Erfahrung sein, die halt dann gesammelt haben. Und gefühlt waren das aber dann eher negative Erfahrungen. Aber das ist, glaube ich, auch so, wenn du nach etwas fragst und dann halt suggestiv fragst, dann natürlich fallen einem auch ganz viele negative Antworten ein. Also Stichwort unsere Check-in-Frage, ne? Das kurierste Bewerbungserlebnis. Da haben wir ja auch sofort schönen Aufhänger gehabt. Und wenn du gefragt hast, erzähl mal eine richtig krasse Geschichte, da habe ich auch eine richtig krasse Geschichte.
Ja, ja.
Und so wird es dann halt auch sein, ne? Jeder möchte mit seiner Geschichte noch ein bisschen mehr toppen.
Das ist so ein klassisches Online-Prinzip. Also wenn ich zufrieden bin und gefragt werde, willst du eine Meinung abgeben? Nein.
Bin ich
unzufrieden, willst du deine Meinung abgeben? Aber auf
jeden
Fall.
Ja, und das meintest du ja auch dann im Vorgespräch, dass du gesagt hast, ja, diese wenn du dann so eine fast traumatische Erfahrung gemacht hast, wie jemand, der gesagt bekommt, wie soll ich dich denn anschreien, wenn du taub bist? Werde ich mir das auf jeden Fall merken. Das werde ich nicht vergessen. Ne? Also wenn ich jetzt irgendwie, es ging mir genauso. Ich habe ja auch dann in meinem Buch so diverse Bewerbungsszenarien aufgeführt und musste dann auch einfach nochmal hinten anfügen. Ich hatte auch gute Bewerbungen, ne? Ich hatte auch richtig tolle Gespräche. Aber was mich da auch nochmal interessieren würde, weil du das gerade sagst, also du fragst ja auch immer nach den besten und den schlechtesten oder den positivsten und den negativsten Erfahrungen, das habt ihr in der Studie auch gemacht, aber wie war deine jetzt, hast du auch wirklich mal zum Beispiel auch eine negative Erfahrung jetzt im Kollegium oder generell mal mit Kunden oder so gehabt oder nicht?
Du meinst in Bezug auf Bewerbung oder?
Nee, jetzt im ganzen Bezug auf deine persönliche Situation.
Auf meine, das war durchaus positiv, also durchweg positiv. Und hinzu war ja auch noch ganz, ganz interessant, mein Bruder hat ja auch die gleiche Krankheit und das war dann insofern spannend, als dass ich dann auf der vorletzten Zukunftspersonal von einer HR-lerin, die ich halt dann da kennengelernt hatte, angesprochen wurde. Mensch, Christian, ich habe den Post von deinem Bruder gesehen. Wegen seinem Geschäftsmodell, wegen seiner Krankheit. Ich habe die Krankheit auch. Und dann habe ich so, okay, das ist ja interessant, dann haben wir uns erstmal ganz lange unterhalten. Und dann dieses Jahr war das auch so ein ähnliches Ding, da kam man auch HR-lerin auf mich zu und meinte so, ja übrigens, wegen meiner Krankheit, ich so, welche Krankheit hast denn du? Ja, MS. Ich so, nee, sag bloß, dann muss man es auch erstmal unterhalten. Also das heißt, das hat natürlich so sofort zu einer Verbindung geführt von uns, aber das ist jetzt ja auch nur in Anführungsstrichen eine unheilbare, aber keine tödliche Krankheit. Das ist einfach nur eine Funktionsbeeinträchtigung des Körpers, die über die nächsten Jahrzehnte stattfindet. Aber es ist jetzt nichts, was dann von jetzt auf gleich dann zu einer massiven Funktionsbeinträchtigung des Körpers führt.
Nee, ist halt ein bisschen so eine Wundertüte, ne? Von bis, ja. Also du weißt es halt einfach nicht, ne?
Genau. Die Krankheit mit den tausend
Gesichtern.
Ja, genau.
Aber mal also da die Empfehlung, die Folge mit Karin Schallert. Lieben Gruß an der Stelle.
Ja. Naja, aber da hast du ja eigentlich auch schon wieder was angesprochen, was ja dann am Ende auch zu dem großen Thema Unternehmenskultur führt, ne? Also das ist eben genau in dem Moment, wo du das eben relativ schnell sogar dann eben beim Arbeitgeber auch sagst und da irgendwie um Verständnis bittest oder sagst einfach jetzt, okay, wie wollen wir es jetzt handhaben? Verständnis bitten ist da ein bisschen falsch formuliert, aber dass dann in dem Moment eben dann auch was passiert und das ist ja sozusagen die Idee oder diese Wunschvorstellung, die wir ja auch hätten, dass eben die Sichtbarkeit oder das Outing bei Krankheiten, die man vielleicht nicht sieht, dass man da eben tatsächlich auch in der Unternehmenskultur eine Veränderung sieht und auch eine Veränderung nicht nur im Verhalten oder in der Bereitschaft, da eben Dinge anzupassen, sondern dann eben auch tatsächlich eben eine Offenheit schafft, ne, oder eine neue Transparenz in dem Bereich.
Ich würde sogar noch mal einen Schritt zurück oder weitergehen. Recruiting ist ja auch Haltung. Also Recruiting ist ja auch so, steht für die DNA des Unternehmens und für die Art, wie du führst als Unternehmen. Und als ich hier angefangen hatte, hatte ich ja interessanterweise nicht als Vertriebler oder als Berater, als Key-Account-Manager angefangen, sondern ich hatte als Marketingleiter hier angefangen.
Ja.
Das erste Jahr habe ich ja als Marketingleiter den Laden, hier gearbeitet. Und es gab dann den Moment, da sagte dann der damalige Vertriebsleiter, Mensch, du bist total cool als Typ, aber irgendwie bist du auf der falschen Position. So. Und das mach doch mal hier Vertrieb. Du bist, glaube ich, richtig gut im Menschenschnacken und mach das doch mal. Und der sollte recht behalten. Jetzt bin ich seit 6,5, 7 Jahren, bin ich jetzt auf dieser Position und bringt mir mega Spaß und ich bin halt auch erfolgreich in dem, was ich tue. Aber das ist dann auch das Händchen oder die Führung oder das ist vielleicht dieser kleine Appell, weil gute Führung sieht halt den Menschen. Und wenn du da halt dann sagst, du gehörst hierhin und ich traue dir ganz viel zu, dann kann man Berge versetzen. Und dann mit der richtigen Vision gekoppelt vom Unternehmen, dann kannst du auch echt viel erreichen. Und dann hast du die Mitarbeiter auf deiner Seite. Und wenn du die Menschen siehst, dann sowieso.
Ich würde gerne nochmal was rauspointieren an der Stelle. Was mir so aufgefallen ist, ich will es mal euch beiden auch mal sozusagen zur Diskussion stellen. Ich fand vorhin sehr spannend bei dir, Christian, wo du sagtest, in Bezug auf deine eigene Diagnose, Sophie, ich habe das Buch verschlungen und habe mich in den Phasen auch wiedergefunden. Jetzt bin ich zum Glück in der Akzeptanzphase. Ja, und warte kurz. Jetzt die Kombination.
Jetzt
die Kombination mit Folgendem. Wenn man sagt, also gerade diese Prozesse, die dauern lange, ja, und die gehen ja erstmal über Ignoranz, Ablehnung, Hyperkompensation,
Wut
und so weiter und so fort, ja. Und das halt auch so von unternehmerischer, also wenn ich jetzt da mal die unternehmerische Seite einnehme, ja, das wäre für mich so die Frage, wie gehe ich mit so einer Person um, die sich bewirbt und noch in so einer, nicht in einer Akzeptanzphase steckt, sondern in einer Wutphase, in einer Trauerphase und so weiter und so fort. Und das ist ja zum Beispiel beim betrieblichen Eingliederungsmanagement ist ja das Eingliederungsmanagement, das BEM-Verfahren, ja, wenn eine Person im Arbeitsvertrag eine chronische Erkrankung oder Behinderung erwirbt, dann muss man ja gemeinsam auch durch diese Phasen gehen. Und ich glaube, dass das auch ein wichtiger Punkt ist, weil ansonsten kommt man schnell an so ein Thema nach dem Motto, ist ja toll mit deiner Diagnose, aber wir machen jetzt hier gleich mal ordentlich Inklusion, hab dich nicht so.
Mhm.
Ja. Und das ist ja in dem Moment von der psychischen Seite der Person, die da arbeitet, eben halt nicht gewollt. Ja, oder beziehungsweise die Person sieht es noch gar nicht so. Mhm. Ja, das ist so ein Bereich, der ist mir gerade so aufgefallen und ich frage euch, wie geht man damit um?
Das ist eine gute Frage und ich glaube auch, da gibt es auch keine richtige Antwort für. Und das müsste man wahrscheinlich jede Personalabteilung fragen, wie sie ihren Prozess strukturieren. Mhm. Weil viele, die haben natürlich zuerst den Recruiter oder die Recruiterin, die ersten Fragen stellt und dann das Bauchgefühl sprechen lassen muss. Und dann müssen die aber auch dann die DNA der Firma so aufgesaugt haben, dass sie dann wissen, okay, wir suchen jetzt entweder den Raketenwissenschaftler oder wir suchen den Menschen, dem wir das zutrauen, das zu tun. Und ich glaube, wir haben unseren Tom, also der Hashtag ist Komm zu Tom, der halt unser Recruiter ist. Alle lieben Tom, das ist super, unser Recruiter. Und der ist, glaube ich, auch, der ist so, ihr habt jetzt ganz viele Bilder im Kopf, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber er ist so ein bisschen wie Sven im Berghain. Wo kommst du nicht rein, weißt du? Nein, das ist natürlich nicht. Aber der ist mit einer der wichtigsten Menschen hier bei uns in der Firma, weil der einfach dann weiß, okay, wie ticken wir als Firma Und wer passt zu uns? Und genau so ist es ja auch mit den anderen RecruiterInnen, die ich spreche. Die haben ja dann auch ihren Prozess, und wissen halt auch, wir sollen auf die und die Themen achten, auf die Menschen achten, wir sollen den Menschen eine Chance geben. Also was da an Anforderungen oder an Wünschen von den Führungskräften oder von der Firma an die Recruiter weitergetragen wird, ist, glaube ich, super individuell. Und das ist dann aber auch dann so ein Führungsthema letztendlich. Ne?
Ja, und also ich denke schon, dass es im Bewerbungsverfahren, also wenn du jetzt wirklich an einem Punkt deines Lebens bist, also vielleicht bist du nicht in der Wut, sondern die ist ja immer kurz. Also die Wutphasen, da kommt man relativ schnell wieder raus. Das hält ja nicht über Jahre oder so. Das sind meistens kurze Episoden.
Also da kenne ich andere Leute.
Ja, ich kenne auch andere Leute, aber das ist dann, aber ehrlich gesagt, ist das dann eine Depression, die sich wütend, und da wollte ich jetzt drauf hinaus. Ich glaube, dass die Phase, wo es am ungünstigsten ist, da kann ich auch aus eigener Erfahrung sprechen, ist eben diese Depressionsphase. Wenn du da drin steckst und da in so einer Negativspirale steckst, dann sich daraus zu bewerben oder daraus zu daten oder irgendwas versuchen, wieder glatt zu ziehen, ist es wahnsinnig schwierig. Ja,
ja, aber gerade da in der Phase, das ist ja das Spannende. Gerade da wäre total wichtig.
Ja, aber was ich eigentlich sagen wollte ist, was Christian meinte, ist ja einerseits, es muss eben individualisiert, personalisiert werden und letztendlich dann auch da wieder zu gucken, kriegen wir es hin, da jemanden zu motivieren, und trotzdem wirst du ja versuchen, dich auch in einer Depression oder in einer Wutsituation in deinem besten Gewand zu bewerben. Also auch wenn es mir richtig scheiße ging, habe ich es geschafft, mir eine Maske aufzusetzen und in ein Bewerbungsgespräch oder zu einem Date oder wo auch immer hinzugehen oder auf eine Party zu gehen und eine gute Zeit zu haben oder mich zu präsentieren. Ob das dann originär war oder ob die Leute das durchschaut haben, das kann ich dir jetzt nicht sagen, ja.
Hashtag Kongruenz.
aber ich meine, am Ende müssen wir schon davon ausgehen, dass die Person, die sich bewirbt, sich letztendlich im besten Licht versucht zu präsentieren. Ansonsten würde sie sich, glaube ich, gar nicht bewerben. Wenn ich jetzt so tief drin stecke, dass sowieso gerade nichts geht, dann würde ich mich jetzt ja auch nicht bewerben.
Ja, ich glaube jetzt gerade, das ist schön, dass du das nochmal so zusammengefasst hast und auch nochmal so deine Perspektive dazu hast. Was mir jetzt gerade nochmal so klar geworden ist an der Stelle, ist dieses Thema, man braucht ein Gefühl für Menschen an der Stelle. Und vor allen Dingen, und jetzt sind wir bei Thorsten und der ZAV, einfach mal eine Probebeschäftigung. Weil diese Maske, die du gerade beschreibst, die hältst du nicht 2 Monate durch.
Das ist aber auch, das ist auch, haben wir auch mal gefragt in der Studie, ne? Also Probezeit ist ja auch Probezeit für Arbeitgeber.
Ja.
Also dass dann die Arbeitnehmer sagen so, nee, ich kündige. Also das ist ja immer so, und wir haben, ich habe jetzt die Zahl vergessen, in Studien war das auch so, dass wir haben, glaube ich, auch die Talente mal gefragt in der vorigen Stunde, hast du schon mal während der Probezeit gekündigt? Und es waren überraschend viele, die hier gesagt haben, ich schmeiß hin. Und nicht nur die Arbeitgeber kündigen, sondern auch umgekehrt. Also das da hat Thorsten recht, ne? Also dann diese, das ist durchaus auf beiden Seiten sinnvoll.
Ja, ja, klar. Na, bloß nochmal diese zusätzliche Ding bei einer Schwerbehinderung mit dieser voll bezahlten Probebeschäftigung für maximal 2 Monate, war der wirklich, wo ich zum Beispiel jetzt in dem Moment sagen würde, da könnte man eher aufs Cultural Fit oder Personality Fit gucken.
Entschuldigung, 2 Jahre, maximal 2 Jahre.
Nein, das ist der sogenannte Eingliederungszuschuss.
Ach so, okay. Ja, okay.
Die Probebeschäftigung. Du erinnerst dich nicht mehr an dein Bewerbungsverfahren von der letzten Folge.
Doch, aber die Probebeschäftigung war länger als 2 Monate.
Ich glaube, die Probebeschäftigung waren 2 Monate maximal.
Ich meine, das war länger, aber gut.
Also wir müssen unsere eigene Folge nochmal nachhören. Oder
hört doch bitte.
Oder die Leute tun es einfach. Nee, aber diese Möglichkeit der Probebeschäftigung, also der voll finanzierten Mitarbeit, ja, für den Arbeitgeber, das wäre dann so ein Punkt, wo man da auch mal Wert drauf legen könnte.
Ja,
zu gucken, passt das menschlich und was braucht die Person vielleicht auch gerade in ihrer psychologischen Phase, gerade wenn da sowas ist wie eine Diagnose, die erst kurzfristig gestellt worden ist.
Ja, und ich denke, es ist dann so eine, beißt sich die Katze in den Schwanz-Situation, ne? Also du bist halt schlecht drauf, wenn du nicht gesehen wirst, wenn du nur Absagen bekommst und ne, und wenn du dann eben, wie du richtig sagst, durch so eine Probebeschäftigung oder Wiedereingliederung die Möglichkeit bekommst, dich länger zu beweisen, in Anführungszeichen, dann wird sich das relativ schnell auflösen. Denn das Thema Selbstwirksamkeit, das hatten wir ja vorhin, ne? Also das ist eben, was nicht passt, passend gemacht werden kann und dass man es wirklich schaffen kann, Menschen auch Dinge beizubringen. Ich habe in all meinen Jobs, ob jetzt Behinderung oder nicht, Dinge gelernt innerhalb von Monaten oder einem halben Jahr, die ich vorher nicht kannte und habe vorher irgendwie echt if you can make it, fake it gemacht.
Ja.
Ne? Mhm. Und ich glaube, das machen wir alle.
Mhm.
Es wird halt mit zweierlei Maß gemessen dann. Ne? Es wird das Maß, mit dem bei Behinderung gemessen wird, wiegt immer schwerer, weil man immer denkt, es ist unmöglich, das zu schaffen, was man bei, in Anführungszeichen, nicht behinderten Menschen voraussetzt.
Ja, das ist so spannend. Also gut, dass du das mal ansprichst von der Wahrnehmung, Sophie. Christian, würde ich mal als Hintergrund, Sophie und ich, wir waren gestern miteinander unterwegs essen. Mit einer Gruppe von Menschen. Sophie kannte auch nur ein paar. Ich kannte bis auf Sophie niemanden. Und wir sind da beide aufgetaucht und beide halt sehbehindert. Sophie kennzeichnet sich und aufgrund der Art ihrer Seheinschränkung braucht sie auch mehr Hilfsmittel, wie zum Beispiel einen Stock, den ich glücklicherweise noch nicht benötige. Und witzigerweise habe ich dann irgendwann bedingt auf den Balkon gegangen, um dem blödesten Hobby der Welt zu frönen, mal eine Zigarette zu rauchen und bin da mit welchen in Kontakt gekommen und merkte so, obwohl das irgendwie schon Thema war, dass die mich ja nicht als sehbehindert wahrgenommen haben. Also dann wieder sehr
am
erstaunt.
Am Anfang wurde es mal gesagt und ein paar Leute hatten es gemerkt.
Genau, ein paar Leute hatten es auch auf dem Schirm, aber auch so diese...
Die zu spät kommen nicht.
Nee, das stimmt nicht. Das stimmt nicht, nee. Und da ist halt sehr, sehr spannend, daher auch nochmal die Frage mit dem sag ich's oder sag ich's nicht, ja, also dieser Marker, sobald dieser Begriff Behinderung im Raum ist, wird auch gesucht nach irgendwelchen Anzeichen für die besagte Behinderung. Also wie haltet ihr es bei euch da auf dem Portal? Könnte ich da theoretisch anklicken, hier Schwerbehinderung liegt vor oder geht's nicht?
Also das Portal, also die Kunden können sich das ja so einstellen, wie sie wollen, und die können auch Pflichtfragen hinterlegen.
Ah, okay.
Also da sind zum Beispiel, hast du Führerschein, welche Schuhgröße hast du als Beispiel?
Ja, ja.
Und dann gibt's natürlich auch, ich habe eine Behinderung, aber das habe ich jetzt ehrlicherweise noch nicht gesehen. Oder es ist
man
ewig,
darf
ja, dass ich das gesehen
man
habe.
Darf auch nicht nachfragen. Also als Festbild darf man es nicht nachfragen.
Würde mich auch wundern, wenn das irgendwie mal abgefragt wird.
Ja.
Aber theoretisch wäre das möglich, aber es wird halt für alles Mögliche genutzt. Ne? Also eher für Führerschein, Sprachkenntnisse, was auch immer.
Okay, also die ist wirklich ein
Skill. Unter besondere Kennzeichen.
Genau. Und liefert ihr auch so eine Art Wiki noch mit dazu? Also macht ihr auch sozusagen, liefert ihr bloß die Software oder macht ihr auch sozusagen, hinter Feld X verbirgt sich dann die Quick-Info, wo dann nochmal für die Person, die im Hintergrund den Prozess betreut, steht ja hier die Einschätzung oder...
Also das geht im System natürlich drin, dass die Personen, die dann nach dem neuen Menschen suchen, dann halt auch ihre Bewertung abgeben können. Und also, aber das ist so, dass die Software so individualisierbar ist, dass Felder dann auch zugewiesen werden können. Ja, übrigens, das ist ein Pflichtfeld und wir machen den einen Prozess oder wir fragen den und sie da draus. Also da stecke ich aber jetzt nicht so tief drin, dass ich da die Antwort geben kann. Aber im Grunde genommen kannst du halt das System so umbauen, dass du da alles mitmachen möchtest und sagst, okay, wir müssen
doch ranken.
Ja, genau. Das war halt dann gibt's, dass man halt dann sagen kann, hier Pflichtkenntnisse oder Deutsch oder Englisch oder was auch immer. Und dann gibt's da 4, 5 Daumen oder was, die nach oben gehen. Und dann kann intern dann halt so ein Ranking stattfinden. Ne? Dann den Kandidaten oder die laden wir ein zum Gespräch oder die bekommen eine Absage.
Aber ich finde es witzig, wie du es gelesen hast gestern Abend, weil ich finde, zu diesem Thema sag ich es nicht. Ich hätte es komplett andersrum gelesen, weil in dieser Crowd gestern, glaube ich, alle Gäste wissen, dass wenn der einlädt zu dem Essen, dass wenn der im Spiel ist, eigentlich jede Person eine Behinderung haben könnte. Also das hat, er hat damit ja auch gescherzt an dem Abend. So, ich suche ja, ich laufe ja jeden Blinden oder jeder behinderten Person hinterher, wenn die mir irgendwie spannend erscheinen und schlag die an, so ungefähr. Ja, also, und das ist jetzt nicht blöd gemeint, das war natürlich gestern alles irgendwie so ein bisschen im Scherzkontext.
Nee, du, wie gesagt, es war auch keinerlei unangenehme Situation oder irgendwie so.
Aber das ist genau der Punkt. Ich glaube, die Gruppe die ist generell so achtsam und arbeitet ja auch größtenteils in einem Umfeld, dass die das so gewohnt sind, dass man sowieso erstmal rücksichtsvoll miteinander umgeht und sehr, also ne, du wirst halt gleich gefragt, was willst du trinken, und dann wird das Weinetikett vorgelesen
das
und
war
so weiter.
Das war großartig. Ja. Also das war wirklich toll.
Ja? Das fand ich eigentlich dann eher so ein Positivbeispiel dafür, dass man erstmal davon ausgeht.
Vielleicht da noch ein bisschen Kontext, vielleicht war ich da nicht differenziert genug. Ich hatte dann halt, wie gesagt, ein Gespräch und dann kam dieser Moment, nee, das sieht man dir aber überhaupt ja nicht an. Du guckst mich doch gerade komplett an. Du fokussierst doch. Also liebevoll, ihr meint, überhaupt nicht übergriffig, total schönes Gespräch, einfach so ein bisschen Berliner atzig, wie wir mögen. Ja, also halt nicht diese übervorsichtige, sondern wirklich mal ein bisschen, lass mal in Kontakt gehen, komm kuscheln, ja.
Ja.
so wie wir es mögen. Aber ich fand's halt sehr, 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 sehr schön, wieder zu sehen. Und das war jetzt nur ein Beispiel, also ein ganz kleines Beispiel von ganz, ganz viel Erfahrung, die bei mir dahinter steckt. Wie sozusagen sich die Wahrnehmung von mir als Person ändert, wenn diese Behinderung mit ins Spiel, in die Betrachtung von außen halt mit eingeflochten wird.
Aber ich finde das auch, dieses sage ich oder sage ich es nicht, finde ich insofern interessant, dass ich natürlich auch darüber nachgedacht habe, sage ich oder gehe ich aktiv mit der Krankheit um? Und ich dachte mir auf deiner Seite, ach, was soll's, Flucht nach vorn? Weil in dieser Gesellschaft, wo wir alle darauf aus sind, wie ich schon eingangs sagte, wir optimieren uns zu Tode, auch mal zu seinen Gebrechen zu stehen und dann zu sagen, Mensch, dazu gehört auch einfach mal zu MS, dass man einfach auch mal kaputt ist oder oder was auch immer passieren kann, und dann auch zu diesen Schwächen zu stehen, ist ja auch ein Zeichen von Größe, das nicht zu überspielen und dann irgendwie an dem Delta kaputt zu gehen. Also mein Bruder zum Beispiel, da auch ganz lange das jetzt nicht veröffentlicht und hat dann immer so den Schein gewahrt, ja, ich bin der perfekte Arbeitnehmer weiterhin und hat dann eine Riesenkarriere beim großen Automobilkonzern gemacht. Aber dann irgendwann kam ein Moment, nee, er will es auch nicht mehr verstecken und geht damit jetzt aktiv um oder anders um. Und ich dachte mir auch, also was soll ich mich jetzt irgendwie groß verstellen, da irgendwie eine Rolle spielen, die ich eh nicht erfüllen kann. Das ist ja Quatsch, das tut ja mir nicht gut, dem Umfeld nicht gut und ist ja auch dann nicht ehrlich. Und wenn ich wiederum den Kunden sagen, bleibt authentisch und sorgt dafür, dass das ihr so ehrlich wie möglich auch gegenüber den Kunden oder den Talenten auch kommuniziert, dann ist das vielleicht auch nochmal so ein kleiner Appell, ne? Also dann sorgt dafür, dass ihr Kandidat und die Talente auch damit mit ihren Beeinträchtigungen offen umgehen und dass wir halt einfach ehrlich miteinander sind.
Ja, und ich finde, es geht sogar noch einen Schritt weiter, wenn ich das teilen darf. Christian, du hattest mir vorhin per WhatsApp noch kurz gesagt, dass du eben um 15.30 Uhr den letzten Call hast und dann machst du eine halbe Stunde ein bisschen mellow, dass du dich so ein bisschen einstellen kannst, aber auch ein bisschen durchatmen kannst, und dann gehen wir hier rein. Und das fand ich so schön zu hören, einfach so dieses, du nimmst dir dann diese Zeit, und die sollte sich jede Person nehmen, die einen vollen Tag hat. Ja, nicht nur Menschen mit Behinderung. Wir können eigentlich nur 6 Stunden leistungsfähig sein am Tag. Und ich habe überhaupt keinen Respekt mehr vor Menschen, die irgendwie immer damit angeben, dass sie 20 Stunden am Tag arbeiten und nur 4 Stunden schlafen. Das finde ich total lächerlich, weil niemand ist dann leistungsfähig. Das ist einfach, davon sollten wir wegkommen. Und ob wir es nun Optimierungswahn nennen oder was auch immer, es wird uns nicht weiterhelfen am Ende. Und wir sehen es ja auch daran, dass Menschen, die dann zum Beispiel Personen, die dann aus der Elternzeit wiederkommen und reduzieren auf 70 oder 80%, die dann aber trotzdem 100% Job machen, das aber nur hinkriegen müssen, das in einer kürzeren Zeit zu schaffen. So irgendwie.
Genau, ja.
Und das ist, wir sollten da, glaube ich, generell von wegkommen. Da würde, glaube ich, jedes Arbeitsumfeld von profitieren. Und das hat nichts damit zu tun, dass dann irgendwie so ein Mehr sagt, die Leute müssen mehr arbeiten. Nee, du leistest ja trotzdem was, aber du bist in der Zeit, in der du leistest, eben einfach gesünder, wacher, fitter und irgendwie mehr da, auch mehr im Moment.
Ja, exakt.
da sprechen die High-Performer miteinander.
also das ist halt natürlich, guck mal, das sind wir auch zu dritt in so einer Bubble drin, höher, schneller, weiter. Weil das hat dieses Selbstoptimierungsding, das haben wir drei, glaube ich, auch ordentlich in unseren Glaubenssätzen gefressen. Aber ich bin guter Dinge, ich glaube, dass er doch einfach faule Menschen da draußen gibt, die einfach auch sagen, ey, mein Job ist mein Job, da brauche ich keine Erfüllung drin.
Ja, ist auch völlig legitim. Ja. Ne?
Was ich aber so gerade noch so schön fand bei dir, Christian, dieser implizite Aufruf und mit Blick in die Kaffeetasse,
ja.
Würde ich den gerne nochmal so als Abschlussklammer mal so einen Raum geben, ist letztendlich, Leute, wenn ihr eine Beeinträchtigung, Schrägstrich Behinderung habt, dann bewerbt euch damit. Weil wenn ihr nicht eingeladen werdet, wenn ihr den Job nicht bekommt aufgrund eurer Behinderung, dann wart auch nicht die richtige Firma.
Mhm.
Genau. Ja.
Ja, das ist der Punkt. Ja. Und ich glaube, wenn sich viel mehr Menschen offen mit ihrer Behinderung bewerben würden, wäre dann auch die Wahrnehmung bei den Personalern und Rekrutern viel, viel größer. Ach Gott, das sind ja wirklich 10%.
Ja.
Ja, das ist halt so der Punkt halt.
Ja, und ich sage das ja auch oft in Vorträgen, das haben wir ja auch schon wiederholt, dieses sich zumuten, den anderen zumuten,
ja.
dass es geht. Also sich eben genau den Strukturen aussetzen, die uns Barrieren eigentlich bieten oder wo wir Barrieren sehen, aber diese eben nur dann überwinden, wenn wir auch da stattfinden, wo diese Barrieren sind. Weil wenn wir dann uns exkludieren, funktioniert es nicht. Und dass es eben dann auch arbeitgeberseitig einen Wechsel stattfinden muss, der sowohl politisch gewollt ist oder eben einfach durch Gesetze gewollt ist, aber eben auch einfach eingefordert wird, wie du richtig sagst, ne, weil dann eben plötzlich diese 10% irgendwie immer deutlicher wird, ne?
Ja, weil dann auch einfach Menschen da sind, und das hat der Christian gerade so schön beschrieben, dieses Outing, also dieser offene Umgang damit, führt ja in den wenigsten Fällen dazu, dass du diskriminiert wirst. In den meisten Fällen führt es dazu, dass sich die Leute ansprechen, denen es genauso geht. Und die kommen dann und sagen, ich übrigens auch hier mit dem und dem, und ach, da teile ich die Erfahrung. Und ja, weißt du, also das ist so der, das finde ich so einen schönen mutmachenden Ausruf. Mhm. Ja, bewirb dich mit Behinderung.
Mhm. Ja.
Das stimmt, ja.
Ja. Kaffeesalle.
Kaffeesalle.
Kaffeesalle. Aber wir könnten hier Stunden weiterreden. Das ist irgendwie, spannend, spannend, spannend.
Ja, da hängt ein bisschen mehr dran. Recruiting ist nicht nur ein Teil vom Unternehmen. Es ist halt auch Kultur, Vision, Haltung. Es ist, steckt so vieles dran. Und dann, ich meine, Recruiting ist ja auch für jeden Menschen, der sich bewirbt, der ist ja auch in einem Umbruch, in einer Phase. Ich möchte was Neues wagen. Ich möchte eine neue Lebensphase einläuten. Ja. Hat ja fast schon sowas wie neue Beziehungen, Umzug. Das sind, ne, also das sind so life-changing Moments, wie man so schön sagt. Die dann auch ganz viel, ja, jedem Anfang wo ein Zauber in, heißt es ja so schön, aber das ist ja, da steckt ja ganz viel Hoffnung immer drin, wenn man sich bewirbt, und das ist, glaube ich, auch das, was das so geheimnisvoll, aber auch so interessant macht, und das ermöglicht auch zu viel. Und wie wir auch gesagt haben, die Menschen wollen ja auch arbeiten, die haben ja Lust darauf, die meisten zumindest, ne? Und die wollen ja sich einbringen, sinnstiftend einbringen. Und daher bringt es mir auch so viel Spaß, in dieser Branche zu arbeiten, gerade mit den Personalen, den Recruitern, weil du direkt am Puls der Zeit bist und halt auch mitkriegst, was wirtschaftlich passiert und was am Arbeitsmarkt passiert und wie der Blick auf die Menschen sich auch gerade ändert und worüber gesprochen wird in der Branche.
Und umso glücklicher können wir uns schätzen, dass Menschen wie du an so einer Stelle auch sitzen und an so einer Position sitzen und das eben genauso sehen, das eben nicht nur als Nullen und Einsen betrachten oder als, wir hatten vorhin das schreckliche Wort, Conversion Rate, sondern eben wirklich diesen Faktor Mensch nie aus dem Blick verlieren. Das ist wirklich schön, finde ich.
Ja, und ich würde da auch noch vielleicht mal so ein, das wäre auch nochmal so ein spannender Punkt, den man irgendwann nochmal ein bisschen mehr ins Detail. Braucht es vielleicht auch mehr Menschen mit eigener beziehungsweise nahem Umfeld Behinderungserfahrung in den Personalabteilungen und im Recruiting?
Ja.
Ja, da, um da diese sozusagen, um da mal
oder,
mehr.
Oder in Führungspositionen.
Ja.
Also, bei uns halt auch in eine Führungsposition ist besetzt von einem ganz wunderbaren Menschen und er hatte einen ganz schlimmen Unfall, der wurde irgendwie fast zu Tode geprügelt. Oh, und der hat einen ganz anderen Blick auf die Sachen. Es ist halt auch ganz, ganz wunderbar. Also ein ganz, ganz lieber Mensch und ist halt ein sehr lieber Freund geworden.
Ja.
Ja, cool.
Ja.
Sehr schön.
In dem Sinne, mehr Behinderte.
Weltherrschaft.
Die Welt wird schöner mit mehr Behinderten.
Ja, ich sage ja immer, es ist ein Gewinn für alle. Ja, also ja, Vielfalt ist halt irgendwie ein Gewinn für alle.
Was mich zurückbringt auf die Affiliate-Links. Nimm das bitte.
Jetzt müssen wir den Podcast auf Affiliate late.
Genau. Ach man.
Christian, vielen, vielen Dank. Das waren echt gerne tolle Insights und wahnsinnig spannend.
Ja, auch von mir vielen herzlichen Dank. Das war sehr informativ und wie gesagt, weiter so. Kann ich euch nur zurufen.
Ja. Schön, dass es euch gibt.
Danke. Gut, in dem Sinne, ihr Lieben, habt noch einen schönen.
Ja, ciao, schönen Feierabend.
Ciao.
Du möchtest uns im Podcast besuchen oder in deine Organisation einladen? Dann kontaktiere uns unter besuch@tomatenaufderfantasie.de.